Ja, das ist es! Ein weiteres Zauberschwert gehört mir! Bald wird die gesamte Macht aller Grayskulls mein sein! Mein! Mein!
Sag mal, Sepp, was schreist du denn hier so rum?
Ja, Mann, was soll das?
Ich? Das war doch nur, weil, also...
Warte mal, wo kommen denn die ganzen Zauberschwerter her?
Jetzt sehe ich's ja erst. Zauberschwerter in allen Formen und Versionen. Da ist ja der ganze Tisch voll.
Hey, Moment, die gehören mir.
Vintage, Classics, Origins.
Und das ist ja von den Eternia Minis.
Und das hier vom Mondo He-Man.
Sogar das aus der Grayskull DVD-Box hat er.
Ja.
Und das Doppelseitige aus dem alten Brettspiel.
Und nach nur 5 Würfelzügen war es mein.
Ja, aber was machst du denn jetzt mit den ganzen Schwertern?
Aus denen werde ich das ultimative Schwert der Macht schmieden. Und dann werde ich der Meister des Multiversums sein.
Ah, mal wieder durchgeknallt also.
Typisch. Das kommt davon, wenn man sich dauernd so viel mit dem He-Man-Kram befasst.
Naja, bekloppt, aber harmlos.
Ja schon, aber musste das ausgerechnet hier bei mir zu Hause passieren?
Ach, Matthias, mal eine blöde Frage.
Ja?
Bei deiner Sideshow-Statue, kann man He-Man da sein Schwert in die Hand schieben?
Nö, das ist zusammen mit der Hand aus einem Teil. Warum?
Na, ich habe mich nur gewundert, warum Sepp hier eins ohne Hand hat.
Ohne Hand? Meine Statue? Sepp, was hast du getan?
Auch dieses Zauberschwert ist nun mein...
Ich bring die um!
Nein, Matthias, tu's nicht! Jens, hilf mir!
Ich kann nicht!
Warum nicht?
Weil ich zuerst die ganzen Zauberschwerter einstecken muss, dann werd ich zum Meister des Multiversums.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Es sieht fast so aus, als hätten wir derzeit einen Comic-Marathon im Podcast.
In der Tat, denn heute reden wir über die 6-teilige Serie Masters of the Multiverse.
Aber auch an Hörerfragen haben wir richtig viel dabei.
Und auch newsmäßig hat sich wieder was getan.
Das alles und mehr hört ihr jetzt in Folge 193 des hemänischen Quartetts mit dem multiversierten Sebastian,
dem multilingual sprechenden Michael,
dem multitaskenden Matthias.
Und Multiple 2 Ager Jens Behrens. Hey, Moment mal, mein Username ist doch Nightstalker.
Jetzt nicht mehr Multibot 2, mein geliebter Grünschnabel.
Ich muss weg.
Ha, dann noch viel Spaß.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Liebe Hörer, wir nehmen gerade auf, da ist es Ende November und jetzt hört ihr die Folge, da ist es schon Dezember und das heißt, es ist Vorweihnachtszeit und das heißt auch, wir haben wieder unseren berühmt-berüchtigten und beliebten PE-Adventskalender auf der Seite laufen. Ja, wieder haben wir jeden Tag ein Türchen, wo ihr was Schönes findet. Wir haben dieses Jahr wieder einen kleinen Mix gemacht. Es gibt Gewinnspiele, es gibt auch PE-Content, der euch hoffentlich gefallen wird. Zumindest hoffe ich, dass ihr viel Spaß haben werdet bis Heiligabend mit unserem Kalender. Auch vielen Dank an der Stelle an alle Leute, die auch dieses Jahr wieder was gespendet haben. Ja, und das ist für mich die perfekte Gelegenheit, mal in die Runde zu fragen, meine lieben Mithosts. Habt ihr eigentlich selber Adventskalender bei euch? Und wenn ja, welche sind das überhaupt? Oder habt ihr vielleicht sogar mehrere? Jens, erzähl mal.
Oh, ich glaube, da ist wieder was im Kommen. Meine Frau macht fast jedes Jahr so einen Weihnachtskalender für mich mit zig Überraschungen. Ich weiß gar nicht, ob es im letzten Jahr so auch so war. Könnte sein, dass dieses Jahr, sie hat so ein bisschen geheimnisvoll getan, ich weiß es nicht. Ich soll's ja nicht wissen. Also, ich weiß von nix. Ja, möglicherweise. Oder doch nicht? Nee, doch, nein, doch. Oh.
Okay.
Also von Jens wissen wir noch nicht genau, was er da hat, aber vielleicht weiß der Matthias jetzt schon mehr. Wie gesagt, wir nehmen im November auf, also es wird teilweise nur noch spekuliert.
Nee, also bei mir ist relativ klar, also ich habe tatsächlich, war es bei uns letztes Jahr so, dass meine Frau so einen allgemeinen selbstgemachten Adventskalender gemacht hat und irgendwie waren sowohl die Kinder als auch ich nicht ganz so begeistert. Und dann bin ich heuer etwas eskaliert und habe die volle Lego-Bandbreite besorgt. Also Star Wars für mich, Lego City für den Sohnemann und Friends für die Tochter. Aber dann auch noch zusätzlich ein Barbie-Adventskalender für die Tochter und ein Hot Wheels-Adventskalender für den Sohn. Also wir sind ziemlich gut versorgt.
Ja, Wahnsinn. Ich weiß tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme auch nicht, ob ich einen Adventskalender haben werde oder beziehungsweise ich wollte mir eigentlich einen besorgen, den Zurück in die Zukunft Kalender von Playmobil. Tatsächlich habe ich den vom Inhalt her gesehen und weil ich den DeLorean habe und das Doc Brown Set, habe ich dann gesehen, ach, da sind ja ein paar Sachen doppelt und für 35€ ist mir das dann doch zu viel, nur für den Gag, lasse ich dann doch sein. Und dann gab es den ja auf Amazon zu einem absolut lächerlichen Preis. Ich glaube, 15€ waren es und das Ding war sofort ausverkauft. Da habe ich gesagt, egal. Und ich weiß nicht, ob meine Familie mir noch irgendwie einen Schokoladen-Adventskalender plötzlich hinstellt. Ich habe auf jeden Fall einen für meine Frau vorbereitet, also einen selbstgemachten Kalender. Mal gucken.
Schön.
Michael?
Ich habe tatsächlich keinen Adventskalender, meine Frau auch nicht. Irgendwie hat sich das schon jetzt mehrere Jahre nicht mehr ergeben. Ich würde mir vielleicht mal einen kaufen von wenn es von Mega Constructs irgendwas geben würde mit Motu, mit so kleinen Figuren, ja, wie es halt von Lego letztendlich gibt. Aber ich habe mal überlegt, ob ich mal irgend so einen Kauf von ja Lego oder was Star Wars oder so, aber irgendwie, glaube ich, habe ich dann doch drauf verzichtet. Mir reicht die Spannung im PE-Adventskalender.
Sehr gut. Entschuldigung. Ja, sehr gut. Also, liebe Hörer, wie ich es schon eingangs gesagt habe, guckt gerne jeden Tag auf unsere Seite rein und schaut nach, was es im Kalender gibt. Es gibt tolle Sachen zu gewinnen. Es gibt auch tolle Sachen anzuschauen oder anzuhören, ohne zu viel zu verraten. Ja. Und wir legen jetzt sofort mit unserer Fragerunde los. Es sind echt viele Hörerfragen eingegangen, was ich natürlich sehr geil finde. Aber tatsächlich sind es so viele, dass wir heute nicht alle schaffen werden, sondern die eine oder andere Frage erst in der nächsten Folge kommt. Also nicht wundern, die kommen auf jeden Fall noch. Jetzt legen wir aber mit den ersten los. Ja, die erste Frage, die wir heute haben, die kommt vom User Gascognier. Der meint, gab es bei euch früher in der Kindheit Masters, die super selten waren, also damit meint er jetzt nicht unbedingt Rio Blast oder Mosquito, sondern einfach ganz normale Figuren, die es aber einfach bei uns jeweils kaum zu finden gab. Er sagt zum Beispiel, dass er kaum Merman gefunden hat, ähnlich wie Zodek und so. Ja, wie sah es bei dir aus, Michael? Gab es da irgendeinen Charakter, wo es dich gewundert hat, dass du den nie bekommen hast?
Tatsächlich war es bei mir, soweit ich mich da noch erinnern kann, also wie gesagt, das ist schon etwas verschwommen, tatsächlich auch den Merman relativ selten, beziehungsweise den hatte halt niemand. Ich hatte den nicht, Zodak hatte ich auch nicht. Meine engsten Freunde hatten den nicht. Es gab dann jemand, der hat ein bisschen weiter weg gewohnt, schon ein Bekannter auch, ein Freund, zu dem sind wir hin und wieder mal hingefahren. Der, glaube ich, hatte dann den Merman. Ich weiß es konkret bei Fahrzeugen zum Beispiel, das glaube ich, habe ich auch schon mal im Quartett angesprochen. Bei uns hatte niemand den Point Dread und Talon Fighter. Warum auch immer, vielleicht waren wir da ein, zwei Jahre zu jung noch, als die rauskamen und sind dann erst später eingestiegen. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wann ich überhaupt eingestiegen bin, zu welcher Wave mit den Figuren. Ich glaube aber wahrscheinlich, also mit der zweiten, vor allem mit der dritten Wave dann. Und das könnte der Grund sein, warum manche von den ersten Figuren bei uns relativ selten aufgetaucht sind.
Also ich kann mich tatsächlich konkret an keine spezielle Figur erinnern, wo wir uns gedacht haben, oh, schade, dass die jetzt nicht gibt bei uns, also dass die so selten ist bei uns. Also das Einzige, was jetzt annähernd drankommt, ist, dass uns jetzt mal der normale He-Man sozusagen kaputt gegangen und dann wollte man einen Ersatz und da gab es nur noch den Battle Armor He-Man und dann haben wir den Battle Armor He-Man gehabt. Aber sonst echt, das weiß ich nicht mehr. Einfach Erinnerung weg.
Ja, da bin ich bei dir. Erinnerung, das ist schwierig. Bei den Fahrzeugen könnte ich es eher sagen. So die üblichen Verdächtigen eigentlich schon. Ich kann aber sagen, dass ich nie keine einzige Erinnerung daran habe, dass jemand Evil Lynn hatte, Teela oder Man at Arms. Ist das nicht ein Hammer? Also gerade die, wo man eigentlich sagen sollte, ja, die hat doch eigentlich jeder, hat die keiner. Ich weiß nicht warum. So andere Sachen wie Stinkor, Merman und was weiß ich, Treeclops und sowas, ja, kein Problem. Aber gerade die? Nee.
Es könnte aber auch sein, dass gerade bei den Frauen, dass die vielleicht einfach niemand haben wollte. Weil es waren ja wahrscheinlich doch, nee, aber es war ja doch meistens Jungs und da wollte man vielleicht keine Frauenfiguren haben, man wollte lieber die Monster haben. Also ich wollte schon immer lieber diese Monster haben. Könnte ein Grund sein.
Passend dazu erinnere ich mich wiederum, ich hatte nur Teela, weil die Frauen habe ich irgendwie nicht bekommen. Ich wollte aber auch gerne die Frauen haben, weil die für mich dazugehört haben. Also Gleichberechtigung bei den Masters gab es bei mir schon. Aber Evelyn habe ich nie bekommen. Das war tatsächlich die letzte Figur, die ich bei uns im Ausverkauf gesehen habe von den Masters, als es schon New Adventures längst gab. Aber ich habe dann Evelyn nicht gewollt, weil auf dem gleichen Tisch auch noch Spider stand. Und klar, wenn man die Wahl hat zwischen Evelyn oder Spider, muss man ja Spider nehmen. Hat sich auch gelohnt. Wobei ich jetzt aber auch denke, dass das mit diesen frühen Charakteren zu tun hat. Die wurden halt irgendwann nicht mehr angeboten. Und das kann tatsächlich sein, je später man da irgendwo bewusst dann diese Sachen wollte, desto schwieriger konnte das sein. Dann hat man halt nicht mehr eher Teela und Merman gefunden, sondern hat dann meinetwegen Extender und Mantenna gefunden. Das gab halt tatsächlich so gewisse Probleme. Ich selber kann mich da auch dran erinnern, dass das mit den beiden berühmt-berüchtigten Figuren Zodek und Stratos so war. Das waren ja die ersten, die nicht mehr produziert wurden von den frühen Figuren, auch bei den Amis. Und ja, Stratos habe ich bei einem Cousin gesehen und Zodek bei einem anderen Cousin. Und genau von den beiden habe ich die Figuren dann irgendwann mit viel Betteln und ich glaube, meine Mutter hat dann noch in die Geldtasche gegriffen, dann endlich bekommen. Was mir aber davon abgesehen aufgefallen ist, bei uns gab es auch nie den normalen Hordak irgendwo im Handel. Wobei ich denke, dass das nicht damit zu tun hatte, dass der einfach nicht mehr produziert wurde, sondern der war immer sofort ausverkauft. Weil Hordak war, das weiß ich noch, immer extrem beliebt. Den fanden alle irgendwie cool. Und den normalen Hordak musste ich dann auch damals auf einem Flohmarkt besorgen, bevor es den Hurricane Hordak überhaupt gab.
Ja, da habe ich, das ist eins von zwei oder drei Fotos, die noch existieren, von einem Kindergeburtstag von damals. Und da habe ich anscheinend die Fright Zone und eben den Hordak bekommen und halt den so in die Kamera. Ein cooles Bild eigentlich.
Du hattest also meinen Hordak.
Wahrscheinlich, ja.
Da gab es aber noch mehr so Beispiele bei uns auch, dass ich zu der Zeit, wo es die alle noch gab, war Trapture auch super schnell ausverkauft. Also da könnte man jetzt ganz tief auch in die Anekdotenkiste greifen. Ich glaube, das muss ich mir mal aufheben für irgendeinen Blog oder sowas. Das würde jetzt hier zu weit reichen. Aber so durch verschiedene Waves durch wusste ich, dass es immer wieder Figuren gab, die hat man schwerer bekommen. Auch King Hiss war bei uns regional eine ganze Weile nicht so leicht zu kriegen.
Ja, die späteren, das war natürlich auch so eine Sache. Gerade die Snake Man, so Squeeze und sowas, obwohl den hatte ich. Snakeface habe ich gar nicht gefunden. Der war mir auch als Kind relativ unbekannt. Ich kannte ihn zwar so im Vorbeigehen, aber also anders gesagt, ich habe ihn wahrgenommen, aber nie gehabt.
War das nicht einer, der nur, also der nicht in Deutschland rauskäme, ist das Snakeface?
Nee, Snakeface kam ganz normal in Deutschland.
Ach so, okay, gut.
Ne, den hatte ich definitiv auch.
Okay. Ja, ich habe da bloß halt nur noch die Erinnerung, wir haben, glaube ich, die letzten Figuren haben wir meistens nur im Italienurlaub irgendwie gekriegt und darum habe ich praktisch bei den letzten Figuren nur in Erinnerung, ja, die gab's halt in Italien.
Ja, da muss man natürlich auch aufpassen, dass gerade bei sowas die Erinnerung einen nicht unbedingt trübt, weil als Kind weiß ich noch, ich habe Sword auch im Ausland bekommen, habe deswegen natürlich nie im Laden groß geguckt, hängt da noch Sword irgendwo rum. Insofern kann das sein, dass ich jetzt sage, ich habe den nie bei uns gesehen und in Wirklichkeit habe ich es einfach vergessen, weil ich natürlich auf die Sachen geguckt habe, die ich noch wollte.
An was ich mich noch wirklich aktiv erinnern kann, und das ist eine der wenigen Sachen, dass irgendwann einfach mal die kompletten Regale mit der wilden Horde voll waren. Also die gab's echt wie Sand
am Meer. Ja. Ja. Was oft gab's wie Heu bei uns.
Ja, das wurde ja sogar in der Netflix-Doku erwähnt von dem einen ehemaligen Mattel-Marketing-Menschen, dass sie irgendwann nur noch Buzz-Offs rausgeliefert haben. Also anscheinend war das wirklich ja ein Thema, oder an das er sich erinnern kann, dass es einfach so viele Buzz-Offs gab.
Ja, vielleicht haben da die Großmütter und Großväter gesagt, oh mei, das ist eine nette Bienenfigur, die können wir dem Kleinen kaufen, das ist nicht so ein hässliches Monster wie die anderen.
Ja, du, ohne Witz, ich habe zum Geburtstag mal einen Multibot bekommen, den habe ich doppelt bekommen, beziehungsweise den hatte ich schon vorher. Da ich dann natürlich zu meinen Eltern gesagt, oh, kann man den noch irgendwie umtauschen? Ja, ja. Und statt Multibot habe ich dann Buzz-Off bekommen. Wo man auch sagt, Multibot war wahrscheinlich teurer, da haben meine Eltern sich die Kohle noch eingestrichen. Wie gesagt, also das ist, glaube ich, eher was für einen Blog oder so. Das würde jetzt zu weit führen. Aber schon kurios.
Ja. Nur damit, denke ich, haben wir die Frage ausführlich beantwortet. Dann kommt die nächste Frage vom Damischi77. Was trinkt man so auf Eternia? Gibt es da was Spezielles? Zaubertränke ausgenommen.
Puh, also ich muss jetzt da ganz ehrlich mich ziemlich auf die Hörspiele irgendwie konzentrieren, weil das habe ich jetzt am ehesten noch so in Erinnerung. Und da ist das eigentlich relativ normal. Also der Orko zaubert sich ja einen Wein her und ich glaube, sie stoßen, also in Sturm auf Castle Grayskull, und sie stoßen ja auch immer irgendwie an. Also ich glaube, das ist dann auch immer Wein. Und sonst trinken sie eher Wasser. Das ist ja auch das, wo, glaube ich, der Reigam zum Beispiel bittet, als er da verlumpt in Eternis beziehungsweise Castle Grayskull ankommt. Und sonst, ich glaube, bei Tilas Verrat trinken sie noch Tee. Also ganz normal. Also, und ja, klar, die Wein wird nochmal bestätigt im Fünfteiler zum Schluss, wo ja dann unter anderem der Dragstore den Weinkeller plündert im Königspalast. Also so was Spezielles gibt's da gar nicht, zumindest erinnere ich mich nicht so, wenn es keine Zaubertränke waren.
Ja, gehen wir mal zum nächsten über. Der Giant Size Warhol, übrigens ein geiler Nick. Wie schätzt ihr die Preisentwicklung der Classics in den nächsten Jahren ein? Steigen die Preise immer weiter, weil die Figuren so beliebt sind? Sinken die Preise, weil vielen Sammlern die Origins reichen? Oder stagniert alles auf dem gleichen Niveau?
Puh, schwer zu sagen. Diese Preisentwicklung bei Masters of the Universe wird ja häufig diskutiert. Es wurde schon vor Jahren gesagt, die Preise gehen jetzt dann nach unten, sowohl bei den Vintages als auch bei den Classics. Und faktisch gibt es seit einigen Jahren nur eine Richtung, und das ist nach oben letztendlich. Und zwar sowohl bei den Vintage-Charakteren als auch bei eher den obskuren Charakteren, die vielleicht auch seltener produziert werden, wie so Charaktere wie Kellix oder sowas, die haben mittlerweile ein Preisniveau erreicht, kann man eigentlich gar nicht glauben. Und ich schätze auch mal, dass die Classics jetzt nicht großartig im Preis sinken werden, weil es einfach was anderes ist als die Origins. Ich meine, das ist schon klar, aber das ist einfach eine andere Art von Line, und es wird immer große Fans der Classics geben. Man sieht ja den einen oder anderen Sammlungsverkauf mittlerweile, aber die gehen ja auch zu Preisen weg. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube einfach nicht, dass die Preise da groß einbrechen werden. Gerade wenn jetzt auch die neue Line dann nochmal rauskommt, die ja eventuell zu den Classics passen wird, glaube ich nicht, dass die in der Beliebtheit groß sinken. Und auf keinen Fall wahrscheinlich bei den Vintage-Charakteren.
Ich glaube, das wäre ein Thema, wo wir jetzt unseren PE-Dinner-Co-Teilnehmer, den C&M, halt da haben müssten, der die Preise der Classics sehr genau kennt und verfolgt. Das haben wir auch schon öfter beim PE-Dinner auch mit ihm dann besprochen, wie man das so sieht und was er dazu sagt. Ich stimme dir aber grundlegend zu, Michael. ich glaube, dass sich für viele Sachen die Preise einpendeln werden im Laufe der Zeit. Jetzt, dass die dann so ein gewisses Niveau haben werden, das nicht unendlich in den oberen Bereich steigt. Es wird meiner Meinung nach auch so sein. Das hängt jetzt davon ab, was mit Masterverse genau noch kommt oder generell künftige Toylines. Wenn es wieder was für Sammler gibt, das die Leute noch mehr anspricht als die bisherigen Classics, und sei es nur, dass es eine etwas modernere Version davon ist, also nicht vom Design her, sondern einfach von der Umsetzung, von der Technik her, dann kann es sein, dass halt, wenn jetzt ein super genialer He-Man kommt, der alte He-Man dann nicht mehr ganz so im Preis steigt, wie es bisher jetzt war, weil die Leute halt sagen, jetzt habe ich eine günstige Alternative dafür. Grundlegend, glaube ich aber, haben die Classics halt den großen Vorteil dieser enormen Bandbreite, die auf lange Zeit wahrscheinlich umfangreichste Masters-Toyline aller Zeiten, wo man halt nicht nur jeden obskuren Charakter findet, sondern eben auch im gleichen Stil so viele bekannte Charaktere, die halt eben auf Sammlerlevel gemacht sind, was Bemalungen und Zubehör und so betrifft. Da muss erstmal was Vergleichbares kommen, dass da die Preise wieder fallen würden, weil man sieht es ja an uns selber auch. Wir haben heute in der Regel etwas mehr Geld zur Verfügung als da, wo wir Anfang 20 waren. Und viele sagen jetzt auch, ja, jetzt habe ich bei mir vieles halt relativ solide. Ich habe mein Auskommen jeden Monat, jetzt kann ich mir das auch mal leisten, eben einen Huni für die eine oder andere Figur auszugeben.
Stimmt wohl.
Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen charakterabhängig. Ich habe schon den Eindruck, dass so komplett, nicht obskur, aber halt wirklich Randcharaktere, wie jetzt zum Beispiel ein King Chobla oder die hintere Reihe von den Princess of Power Figuren, da geht's schon eher runter, würde ich sagen. Aber da ist ja auch immer die Frage, ob diejenigen, die sie haben, bereit sind, sie zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen und sagen, okay, ich nehme jetzt sozusagen diesen Verlust in Kauf, damit ich den Platz wieder hab und ein bisschen Geld reinkriege, oder sie sagen einfach, nee, ich will keinen Verlust mit den Figuren haben, ich hab die jetzt und lieber lagere ich sie ein, als dass ich da jetzt 15 Euro Verlust mache. Da ist halt die Frage, wo das dann mal anfängt, dass dann plötzlich alle diese Figuren für einen niedrigeren Preis verkaufen. Aber da stimme ich allen zu, also die Vintage-Charaktere, die werden ihren Preis behalten bis steigen. Abgesehen davon, wenn irgendwann die Menschheit komplett andere Probleme hat, als sich Actionfiguren zu kaufen und dann die Leute auf ihren Bergen von Plastik sitzen und das nicht mehr losgehen, dann sind die Preise eh wurscht. Aber ja, so würde ich das auch sehen. Und ja, Masterverse spielt da natürlich auch eine Rolle. Wird es irgendwie Classics kompatibel? Passt es irgendwie dazu? Dann wird wahrscheinlich die Classic-Sachen vielleicht noch wertvoller, weil dann manche Leute sagen, oh, ich will da jetzt mal die passenden Figuren von da auch noch dazu haben. Ja, mal schauen. Also ich denke, im Großen und Ganzen werden sie eher teurer werden, bis eben der Zeitpunkt kommt, wo kein Mensch mehr Actionfiguren sammelt.
Ja, das kann ja kommen, ne? Ja. Der Markt der Actionfiguren ist ja schon längst nicht mehr wie in den 80ern oder 90ern. Die Videospiele haben ihr Übriges getan. Die Classics, ja, es ist die umfangreichste Line, wie Sepp schon sagte. Und es betrifft ja nicht nur das. Es gibt ja so viele Figuren, die man auch aus anderen Bereichen dazu tun kann. Conan haben wir jetzt gesehen. Es gibt bald diese kleine Miniserie von Super Seven, die gleichen Teile benutzt. Der Toxic Avenger ist rausgekommen. Super Seven hat jetzt die Thundercats wieder neu aufgelegt, die auch zu den Classics passen. Und. Es gibt einen Batman, es gibt einen Superman mit diesen Teilen und so weiter. Also die Bandbreite ist schon ziemlich groß. Und dass es nochmal so umfangreich wird, die Chance, die sehe ich hier gen Null. Die Origins sind eine schöne Alternative im Moment. Sie bringen ein bisschen frischen Wind rein. Und ja, ich finde die Figuren auch ganz gut. Trotzdem bleiben die Classics bei mir auf jeden Fall die Nummer 1. Und ich denke auch, früher oder später werden wir mit Sicherheit, wenn es nicht gerade sogar Mastersverse ist, auch wieder Figuren da in der Richtung sehen. Also es gibt nichts Umfangreicheres. Wir haben so viele Figuren gesehen, die aus den hintersten Reihen rauskamen, sogar Figuren, die nur auf Konzeptzeichnungen basierten. Ich glaube, dass da eher die zumindest die Vintage-Charaktere definitiv im Preis steigen werden. Bei den Vintage wird es nicht anders sein. Ich glaube aber, dass eher bei den Vintage, um da mal ganz kurz einen Satz sozusagen, dass die Coms da extrem im Wert steigen werden, weil quasi die 80er-Figuren nach und nach jetzt auch langsam aber sicher, ich will nicht das Wort verfaulen nehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Also
Aber Jens, das heißt doch schon seit Ewigkeiten, dass die verfaulen. Das habe ich schon vor 10 Jahren gehört. Und bei mir, ungelogen, sind, ich würde fast sagen, 100% der Figuren genauso aus wie vor 10 Jahren. Also die Weichmacher, die wirklich Weichmacher-Problematik haben, die wird noch etwas schlimmer. Aber selbst ein Jitsu, der war schon etwas schlechter, aber der hat sich eigentlich in den Jahren kaum verändert. Klar, die Blister bei den Mocs können sich ein bisschen verändern, aber die Figuren selbst, keine Ahnung, die werden ja nicht mehr großartig bespielt, die stehen normal da. Klar, wenn man sie groß bewegt, werden immer mehr Teile brechen und die Beingummis abreißen, aber vielleicht passiert es, dass die wirklich mal in Anführungszeichen verfaulen, aber bisher sehe ich es ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube, das ist auch noch eher so ein Punkt sein, den wir im Rentenalter mal anschauen müssen. Ich kann mir halt vorstellen, wenn wir um die 60 sind, dass wir dann es eher erleben können, dass dann plötzlich beim Taiwan He-Man oder Taiwan Skeletor der Weichmacher so weit ausgedünstet ist aus den Beinen, dass die halt leichter zerbrechen als jetzt. So kenne ich es halt auch von älteren Plastiksachen, die jetzt irgendwo diesen Status haben. Und ich glaube, wir werden uns eher damit anfreunden müssen, dass der Markt für Repro-Sticker etc. und Ersatzteile immer größer wird, weil halt manche Sachen einfach den Zahn der Zeit zum Opfer fallen. Aber du sagst es schon richtig, jetzt momentan sieht man nicht den großen Verfall von diesen Sachen. Und das wird sich auch noch sehr lange halten. Ich glaube auch, was so die Preisentwicklung auch bei den Classics betrifft, ist es halt dann auch so, wir können das jetzt für einen gewissen Zeitraum abschauen. Ich rede jetzt von 10 Jahren, die ich veranlage. Wenn wir wirklich mal im Rentenalter sind, bin ich ja persönlich davon überzeugt, dass mit uns dann zusammen auch entsprechend diese Toylines immer weniger Abnehmer haben werden. Schlicht, wenn wir wegsterben, dann wird es so gehen wie bei Briefmarkensammlern. Da gibt es dann auch nicht mehr so viele Leute, die nachkommen, eifrig sammeln. Dann gibt es natürlich immer noch, so wie bei Briefmarken eben und bei allen Sachen, die jemals gesammelt wurden, immer irgendwelche, die halt einen enormen Preis erzielen, weil die einfach selten sind und nicht im Wert verfallen. Aber es wird dann ganz viele Sachen geben. Als Beispiel von meinem Schwiegervater eine Münzsammlung. Da war relativ ordentliches Zeug dabei, was eine Zeit lang auch einen halbwegs normalen Wert erreicht hat, aber es war halt nichts Seltenes. Und dementsprechend wurde auch kein großer Wert bei Auktionen erzielt. Und so wird es dann auch sein, wenn mit 60 jemand seine Classic-Sammlung irgendwo verkauft, dann wird es dann auch nicht mehr sein wie heute, irgendwo 40 Euro pro Figur mal pauschal runtergeschlagen, sondern dann wird man wahrscheinlich deutlich weniger kriegen, weil der Händler dann sagt, war ganz ehrlich, ein Chief Carnivus habe ich hier aber auch schon 20 Mal liegen, den will halt keiner. Da muss man auch von ausgehen, aber das ist halt so weit in der Zukunft.
Ja.
Wir uns da dann noch Gedanken drüber machen werden oder damit beschäftigt sind, das Zeug irgendwo einfach nur loszuwerden, weiß man ja nicht.
Aber was ganz interessant ist, weil der Jens das angesprochen hat mit den Commemoratives, die sind ja tatsächlich auch wirklich im Preis gestiegen, aber da vergilben die Blister auch schon allmählich. Ich habe auch eine Figur, da wird der Blister gelb. Ich meine, die sind auch schon 20 Jahre alt jetzt.
Ja, klar.
Mhm. Ja, natürlich. Man sieht es auch zum Teil bei den 2000X-Sachen, wie die verschimmeln. Nicht schimmelig, sondern wenn ich einen Skeletor nur irgendwo falsch in die Sonne halte, dann wird der schon Torso so her und solche Sachen. Hängt auch davon ab, wie qualitativ das produziert ist natürlich.
Ja, ich habe auch schon zwei oder drei normale Skeletor 2000X und da ist auch bei einem das Hellblau am Tor so komplett anders schon, also so,
ja,
so ausgeblichen heute.
Golden, oder Matthias?
Nein, der Gold-Skeletor, der steht ja in seiner Vitrine ganz geschützt.
Der wird bestimmt später auch noch mal zur Sprache kommen.
Ja. Gut, nächste Frage vom Damischi77 wieder. Weiß man, wie es dazu kam, dass sich das Kopfdesign von Merman so arg veränderte? Konzeptzeichnungen weichen ja öfter vom Endprodukt ab, aber bei Merman war man anscheinend schon wesentlich weiter.
Ja, das ist tatsächlich was, das sich aus der Historie heraus ergibt, wie Merman konzipiert war. Mark Taylor hatte Merman mit diesem ursprünglichen Kopf unter anderem so designt, dass in seiner Idee aus dem Maul dann sowas wie Schleim hätte raustropfen können. War natürlich bei einer Figur von der Größe schon nicht so leicht zu machen und wäre auch zu teuer geworden für so eine neue Toyline. Und dann war auch Merman tatsächlich eher als heroischer Charakter gedacht. Also ursprünglich sollte der auf Seite der Guten stehen, als die Masses noch Lords of Power waren und sowas. Und deswegen sieht dieser Kopf auch eigentlich sehr freundlich aus. Und dann hat man sich im Lauf der Entwicklung halt dazu entschieden, Merman setzen wir jetzt doch als in dem Sinne nichtmenschliches Monster auf die Seite der Bösen. Und da wurde der Kopf eben auch nochmal entsprechend umdesignt, damit Merman halt deutlich als böser auszumachen ist. Bam. Dann kommen wir sofort zur nächsten Frage, die kommt vom User Bycat, beziehungsweise es gibt auch noch eine Ergänzung vom User BattleArms, aber zunächst mal, Bycat meint, dass Mattel in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Rückrufen hatte wegen Giftstoffen im Plastik. Und da fragt er, ob es mal einen Rückruf von Moto-Figuren gab, Vintage, Neo, 2000X etc. aus diesen Gründen. Und der User BattleArms, der hat dazu ergänzend gefragt, ob es schon mal bei uns im Podcast eine Diskussion über die Problematik mit Weichmachern und Giftstoffen gab. Also im Grunde länger das, was wir vorhin schon mal ein bisschen kurz angesprochen haben. Matthias, du kannst doch bestimmt mehr sagen. Du weißt doch sämtliche Folgen von uns auswendig.
Auswendig weiß ich es nicht, aber ich kann mich dunkel dran erinnern, dass, glaube ich, mal eine Folge mit dem User Dr. Piusol war, oder? Und da wurde das Thema angesprochen, Weichmacher und sowas in Figuren. Ich weiß aber nicht mehr, welche Folge das war. Das kann ich dann eventuell in den Kommentar reinschreiben.
Was? You had one job.
Ja, ich weiß. Aber zum anderen Thema. Ob es schon mal einen Rückruf von Motofiguren gab wegen Dingen, Giftstoffen, ist mir nichts bekannt und ich konnte jetzt auch nichts rausfinden. Also ich habe nur was gesehen, dass sie mal andere Spielzeuge zurückrufen mussten bei Mattel, weil die Farbe einen zu hohen Bleigehalt hatte. Aber das war 2007. Also das war dann definitiv nichts mit Masters of the Universe. Zumindest nicht im Einzelhandel. Und auch 2007 mussten sie was von Barbie zurückrufen. Da waren so kleine Magneten irgendwie Teil des Features. Die waren aber so klein, dass man sie verschlucken könnte. Sind wir auch immer schlecht bei Spielzeug, wenn man was verschlucken kann. Und außerdem gab es auch mal ein Problem, steht auch nicht genau da hier, ich habe jetzt da nur Wikipedia als Quelle, dass bei bestimmten Spielzeugen sich Kleinteile lösen konnten und dann ist auch wieder der Klassiker Erstickungsgefahr durch Verschlucken. Das war 2010. Aber jetzt bei Masters of the Universe Figuren, keine Ahnung, die waren wahrscheinlich so robust, beziehungsweise damals war halt der verwendete Weichmacher noch zugelassen. Ich denke, dass das, was damals verwendet wurde in den Masters of the Universe Figuren in den 80ern, heute nimmer zugelassen ist. Gehe ich jetzt einfach mal schwer davon aus, weil das entwickelt sich ja immer weiter. Und es gab ja auch immer so Änderungen mit diesem Weichmacher, dass da bestimmte Substanzen nicht mehr verwendet werden dürfen, die früher hergenommen wurden. Und aber dass da jetzt was zurückgerufen wurde, ist mir nicht bekannt.
Ich kenne es tatsächlich auch nur, was Rückrufe betrifft, eben was verschluckbare Kleinteile betrifft oder gefährliche Sachen, so gerade aus den 80er Jahren. Da gab es ja diese berühmten Fälle vom, ich glaube, es war ein Kampfstern-Galaktika-Schiff, wo ein Junge sich die Rakete in den Rachen geschossen hat und daran erstickt ist. Oder eine Rollerblade-Barbie, wo die Rollerskates so das Feature von Sword hatten und Funken geschlagen haben. Und die haben dann aber irgendwas in Brand setzen können, weil die so stark waren. Aber giftstoffmäßig bei den Masters, ich wäre mir ziemlich sicher, dass wir das mitgekriegt hätten, wenn es da mal eine Rückrufaktion gegeben hätte.
Also ich weiß, also Rückruf ist es nicht. Ich weiß, dass der Dragon Blaster Skeletor, glaube ich, war das. Der hätte ja Talkumpulver sprühen können sollen, also was explosiv oder leicht entzündlich war. Da gab es ja schon Prototypen davon, wurde ausprobiert, aber das war dann doch zu gefährlich und das wurde dann wieder zurückgerufen, war aber noch nicht in Produktion. Das ist aber das etwas, was in diese Richtung gehen würde, aber ansonsten ist mir bei den Masters of the Universe auch nichts bekannt, dass da irgendwie was zurückgerufen wurde. Ich glaube, die Kontrollen sind so streng schon im Vorfeld. Je näher wir in die Gegenwart kommen, würde ich sagen, noch strenger. Denke ich auch, dass das einfach so gut wie es geht im Vorhinein verhindert wird.
Also die Folge beim Dr. Piesol ist übrigens die 89, also falls jemand anhören will.
So, der User Raccoonos, ich hoffe, das spricht man richtig aus, fragt hier, in der 80er Cartoon-Folge Gewissensbisse wird gezeigt, wie He-Man sich in Adam zurückverwandelt. Vor allem mit dem Hintergrund, dass der Zeichentrick in Deutschland nicht so populär gewesen ist. Wie habt ihr euch diese Rückverwandlung immer vorgestellt? Michael?
Puh, ich habe mir da ehrlich gesagt nie großartige Gedanken drüber gemacht. Für mich war das einfach so eher in die andere Richtung natürlich, dass Prince Adam sich in He-Man verwandelt. Bei der Rückverwandlung, wie gesagt, habe ich mir keine großartigen Gedanken gemacht. Er wird halt einfach irgendwo hingegangen sein, wo ihn keiner gesehen hat, beziehungsweise die es nicht wussten, dass er eine Doppelidentität hat, was ja die meisten waren. Und ich weiß nicht, ob es da einen Zauberspruch dazu gab oder eben nicht, oder weil es sich einfach wieder zurückverwandelt hat. In den Comics wird es ja, glaube ich, auch teilweise dargestellt, dass er sich zurückverwandelt. Aber da habe ich mir ehrlich gesagt nie großartige Gedanken gemacht. Ja, vielleicht mit einem Zauberspruch. Kehre zurück zu Prince Adam, also oder
Folge,
wie auch immer.
Also in der Folge war das, dass er einfach gesagt hat, ich gebe die Macht wieder zurück. Und im 2000X-Cartoon ist das ähnlich passiert, beziehungsweise gab es sogar eine Situation, wo er durch eine Explosion sich wieder zurückverwandelt hatte.
Okay. Sowas wäre auch denkbar, dass vielleicht, wenn ihm Kraft ausgesaugt wird, gab es ja auch des Öfteren beim Filmation-Cartoon, das wäre auch eine Möglichkeit, dass er sich dann zurückverwandelt, aber dann wäre natürlich seine Doppelidentität aufgedeckt und deshalb wurde das wahrscheinlich nie gemacht.
Ich habe mir der ehrlich gesagt als Kind auch nie drüber Gedanken gemacht.
Ja, also für mich war das auch nie so, oh mein Gott, wie macht der das? Ich glaube, das ist ja auch ein paar Hörspielen, dass es einfach der Erzähler sagt und dann verwandelt er sich wieder in Adam zurück.
Mhm.
Zum Beispiel, ich glaube, im Kerker Skeletors ist es ja zum Schluss. Ja, also das hat man einfach so akzeptiert und aktuell akzeptiere ich es auch einfach, dass er halt dann irgendwo sich wieder zurückverwandelt.
Hatten wir auch in Episode, war das der Meisterzauberer, wo er auf diesem Fest war, sich einfach dann zurückverwandelte und mehr Ruhe und Muße hat?
Ja, dann haben wir das und dann kommen wir zur heute letzten Frage, ist ja schon einiges gewesen. Die kommt vom User Benedikt, der fragt: Gibt es bei euch Leute, die wieder Masters-Fans geworden sind, als sie eure Sammlung gesehen haben? Das ist unsere Running Question und heute darf Jens darauf antworten.
Ich muss leider sagen, nein. Schön wäre es gewesen, aber ich kenne es. Also Leute sind sehr beeindruckt, wenn sie das hier sehen. Ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, oh mein Gott. Außer meiner Schwester, glaube ich, die fast vom Stuhl gefallen wäre. Aber sonst, nein. Also, nee. Ich überlege gerade noch, nee. Tut mir leid.
Ja, und das war's für heute. Ja, liebe Hörer, wie ich eingangs gesagt habe, die nächsten Fragen, die wir schon im Petto haben, die kommen in der nächsten Folge dann auch dran. Ich freue mich schon auch auf weitere Fragen von euch. Und wir machen jetzt aber mit den News weiter. Da gab es an erster Stelle etwas Neues zum Fields of Eternia Brettspiel, das ja Anfang nächsten Jahres endlich in die Kickstarter-Offensive gehen soll. Ja, jetzt haben Archon Studios eine Charakterumfrage gemacht, also welche in dem Sinne Sekundärcharaktere man gerne auch irgendwo bei diesem Brettspiel sehen würde. Wir gehen mal davon aus, als Miniaturfiguren eben. Und das Interessante dabei ist, man kann zum einen selbst Vorschläge machen, und zum anderen gibt es dort ganz unterschiedliche Sachen zur Auswahl. Also für einen Masters-Fan ist es natürlich eigenartig, dass dort Mantenna, Bassoff und Fisto zum Beispiel vorkommen zur Auswahl, aber auch zugleich dann Mighty Spector, Horde Prime und Konsorten. wo man sagt, der Bekanntheitsgrad zwischen diesen Kategorien ist ja doch noch recht unterschiedlich. Anyway, ich habe natürlich für Dragstore gestimmt. Habt ihr die Umfrage auch schon mitgemacht, Leute?
Ja. Aber ich finde, ganz ehrlich, hätten sie sparen können, denn es hätte gereicht, wenn sie die Vintage-Charaktere genommen hätten. Ich erinnere mich da an diese Umfrage, was soll auf dem Boxart vom Classics Grayskull drauf? Und jeder ist davon ausgegangen, dass da, wenn überhaupt, allerhöchstens ein Nicht-Vintage-Charakter mit draufkommt. Und hier werden sowieso nur Vintage-Charaktere gewinnen. Also, es sei denn, irgendeine Variante, was weiß ich, Comic Triclops oder sowas, aber ansonsten, ich glaube, da hat kein anderer Charakter eine Chance.
Ich kann mir schon vorstellen, dass aber Archon Studios sich das vielleicht anguckt und dann sieht, ja klar, für Mantenna, Leech und Modulok hat so gut wie jeder abgestimmt, aber zumindest die Hälfte hat auch für, sagen wir es mal, Mighty Spector abgestimmt, dass sie dann sich überlegen, doch ja, den könnten wir vielleicht doch bringen.
Ja, ich muss da auch am Jens zustimmen. Also da sind schon ein paar sehr grenzwertige Charaktere dabei, eben wie Mighty Spector oder Skeletin. Also die müssen ja da wirklich nicht sein, aus meiner Sicht. Oder der, also Hero 2. Ich finde es einen netten Fanservice, dass so eine Umfrage gibt letztendlich, aber ich stimme da am Jens zu 100% zu, dass da mit Sicherheit die Vintage-Charaktere kommen werden. Und vielleicht gibt's noch ein paar so Add-ons, aber ja, ob man die dann unbedingt braucht, das ist die große Frage.
Ja, das ist halt eben vielleicht auch der Hintergrund, dass sie eben abfragen, inwieweit für so Add-on-Geschichten genügend Interesse da ist, wenn man jetzt eben sagt, okay, mit der und Skeletin und Mighty Spector und der Unnamed One ist ja auch noch dabei, dass du da so ein Son of He-Man Add-on machen könntest oder was weiß ich, ein 2000X Preternia Add-on und solche Geschichten. Ich glaube, das geht eher die Richtung. Also so bestimmte Sachen dürften gesetzt sein, dass die kommen oder dass da Add-ons kommen. Aber ich glaube, sie wollen einfach wissen, wie weit sie noch in den Lore sozusagen reingehen dürfen oder können. Das ist ja auch immer die Frage, wie weit sie jetzt oder in welcher Reihenfolge sie das jetzt vielleicht planen für die Kickstarter-Kampagne die Stretch Goals. Also dass man sagt, okay, ich mache jetzt eben nicht das Add-on mit Mighty Spector als erstes Stretch Goal, weil das eben die Leute vielleicht nicht ganz so kickt. Da mache ich lieber das erste Stretch Goal mit meinetwegen hier Fisto, Speakor und keine Ahnung. Mantenna, einfach so ein Misch, ganz zufällig jetzt eine Mischung genannt. Man kann ja auch mal davon ausgehen, dass Archon Studio, die machen das jetzt, die sind jetzt vielleicht nicht ganz so in dem Thema Masters of the Universe drin. Sie haben jetzt zwar den Yuka Isakain sozusagen als Lore-Berater, also weil das Ganze ja auf dem Classics-Lore beruht. Aber sie selber müssen wahrscheinlich einfach jetzt in dieses Thema reinkommen und auch erstmal erfahren, wofür sich die Leute interessieren, und sie lesen halt wahrscheinlich nur in dem Classics Lore, da gibt's ja diesen Mighty Spector und der kommt relativ oft vor, weil Scott Knightley das halt so wollte, also ist der eventuell wichtig. Das wissen sie halt nicht. Und dann fragen sie das halt jetzt ob und ja, schauen wir mal. Also ich bin auch der Meinung, dass es einfach vielleicht ein Add-on-Charakter, so ein Add-on höchstens kommen könnte mit solchen Charakteren, aber ja, ich find's ganz nett, die Idee. Eventuell ist es auch ein bisschen so eine Überbrückung, dass es mal wieder ein Thema ist, bis halt irgendwann die Kickstarter-Kampagne erscheint. Und ja, ist eine ganz nette Aktion. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Was cool wäre, finde ich, wenn man quasi das Originalspiel so als analog zu Hero Quest betrachtet, und dann gab's doch da bei Hero Quest auch Star Quest, was als Nachfolger, glaube ich, was sehr ähnlich war, wenn das hier kommen würde, dann mit NA-Charakteren.
Ja, das wäre natürlich eine Idee, ja, das stimmt.
Völlig unrealistisch natürlich, aber wäre eine lustige
Sache. Ich würde es feiern. Ja. Ich würde es feiern.
Aber interessanterweise ist ja wirklich NA da überhaupt nicht dabei. ja. Obwohl das ja eigentlich auch Teil des Classics-Lore wäre, aber eventuell lassen sie das wirklich erst einmal außen vor, das ganze Space-Thema. Und vielleicht irgendwann wenn sie unfassbaren Erfolg haben mit Fields of Eternia, gibt es dann ja irgendwann vielleicht Starships of Eternia oder so.
Cooler Name, ja.
Ja, also New Adventures fände ich ja endgeil. Also ich würde es ja total feiern, egal wie unrealistisch es ist. Wenn es so ein Expansion Pack dann ein halbes Jahr später gäbe, New Adventures Expansion Pack, und die Schachtel ist so geformt wie die Starship. Und wenn du die Schachtel aufklappst, dann sieht das Innere schon wie das Brettspiel aus. Und dann hast du da deine Mutanten drin und hast dann als Sonderset noch so ein Terrorclaw, auf den du dann die Shuttleport-Miniatur setzen könntest oder sowas. Boah, ich würde da so abgehen. Mm. Aber ich bin halt auch so ein New Adventures Überfreak und weiß, dass ich damit verhältnismäßig alleine stehe. Insofern habe ich schon gefeiert, dass Jens das vorgebracht hat.
Nee, ich find's, also ganz ehrlich, wir werden heute noch New Adventures, glaube ich, sehr, sehr positiv von, zumindest von mir hören und von dir wahrscheinlich auch. Ich würde es auch feiern. Ich fänd's richtig geil, ganz ehrlich.
Ja, dann kommen wir von den Fields of Eternia zu, ja, da habe ich jetzt eigentlich keine gute Überleitung, was das Thema Fields betrifft, denn mit Feldern hat Scareclaw überhaupt nichts zu tun. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt als Scareclaw in der Dose, als Vinyl-Soda von Funko. Jens, das passt ja gut, weil in der letzten Live-Sendung warst du ja auch dabei, wo wir dann drüber geredet hatten, als der Vinyl-Soda-Merman dargestellt wurde, der bei uns nicht so gut wegkam. Wie sieht es da mit Scareclaw aus?
Jetzt geht Scarecrow in der Dose. Die Idee finde ich gut. Ganz ehrlich, ich finde die Dose besser. Ach, ist okay. Ich meine, ich finde es ein bisschen skurril, dass ausgerechnet das, was natürlich Scareglow ausmacht, diesen Leuchteffekt, dass das jetzt dieses Exclusive ist, dass man sie dann finden muss. Das wäre mir natürlich dann lieber, wenn ich das kaufe. Aber ist okay. Auch die Figur ist in Ordnung. Aber was ich wirklich richtig feier, ist die Dose. Da hätte ich wirklich Bock drauf, mir die irgendwie zu bestellen. Aber ich brauche die Figur nicht. Tut mir leid. Ich finde die Dose einfach super.
Kannst ja drin lassen. Die.
Ja, das stimmt. Ich find's gut. Wie teuer sind die? Wisst ihr das?
15 Euro oder
ja,
so?
Ja, genau, so in diesem typischen Funko, ja. Der typische Funko Merchandise-Preis, mhm. Genau.
Ja, das ist vollkommen okay.
Naja, also Scarecrow in der Dose, da möchte ich lieber rein in der Tube. Michael, holst du dir Scarecrow in der Dose?
Ziemlich sicher nicht. Das wäre wieder so ein Artikel, wenn ich mal im GameStop wäre und dann würde der da stehen für 15 Euro, dann würde ich ihn wahrscheinlich mitnehmen, aber extra bestellen werde ich ihn mit Sicherheit nicht. Ich finde zwar die Figur vom Design her eigentlich ganz okay. Jens hat schon angesprochen, es ist relativ witzlos, dass die reguläre Version nicht leuchtet im Dunkeln und nur die Chase-Variante. Also das ist ja das Feature vom Scareglow. Da wär's besser gewesen, wenn sie die Chase-Variante dann meinetwegen mit der leuchtenden Hellebarde gemacht hätten oder irgendwie so. Aber ich finde die Charakterzeichnung auf der Dose tatsächlich auch ganz gut. Aber das wäre für mich so ein Mitnehmerartikel, wenn ich ihn sehen würde, aber bestellen werde ich ihn mit Sicherheit nicht.
Ja, also mir persönlich gefällt die Soda, Funko Soda Ästhetik überhaupt nicht, im Gegensatz zu den Funko Pops. Und ja, das Konzept ist halt irgendwo so halb mit den Chase-Varianten, so ein halbes Blindbox-System, dass man halt bisschen so diesen Spannungseffekt hat, vielleicht kriege ich ja die Chase-Variante. Also ich habe da jetzt auch ein bisschen auf YouTube schon ein paar so Funko Kanäle mir das manchmal so angehört. Also das ist wirklich der Haupt Verkaufsfaktor wohl bei den Sodas, dass man einfach die Chase-Variante haben will und deswegen natürlich auch mehrfach kaufen muss, weil die natürlich ist halt dieser Blindbox-Effekt, man weiß nicht, was drin ist. Und anscheinend funktioniert das, ja, weil also ich habe den Eindruck, dass das Soda jetzt neben den Funko Pops so das einzige Produkt ist, was sich bei Funko jetzt länger gehalten hat. Und ja, also wie gesagt, ich find's ganz ganz interessant aus Motosicht auch, dass es da weitergeht. Also da kommen ja immer wieder manchmal so Exclusive. Ich glaube, jetzt letztens war auch mal die She-Ra, war ja auch so ein Exclusive. Oder der Faker gab's mal und lauter so, kommt immer wieder so in der losen Reihenfolge. Man versteht jetzt nicht ganz, was da jetzt genau die Systematik dahinter ist. Aber so ist es ja bei Funko insgesamt. Und ja, ganz nett, aber auch nichts für mich.
Oh, also ich fände es ja wirklich cool, wenn sie bei Vinyl Soda, wenn ja. sie da irgendwo, wenn Soda kommt, dann noch ein C oder ein K in Klammern hintersetzen.
Vinyl Soda.
Ja.
Ich glaube, wir müssen zum nächsten Thema wechseln.
Ja.
Ja, wir haben gar nicht so viele News zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme da, aber es gibt Neuigkeiten von der PowerCon. Die findet nächstes Jahr, sofern nicht doch wieder irgendwas pandemiemäßig dazwischen kommt, zwischen dem 11. und 12. September statt in Anaheim. Das ist ja schon mal eine gute Sache, dass sie da jetzt fest planen. Und ja, die haben ganz viele Sachen schon erzählt, was sie wieder machen wollen. Und auch mit Panels wieder etc. pipapo, was sie da schon angeteased haben. Was ich aber bemerkenswert fand, war vor allen Dingen, dass die PowerCon eine eigene Toyline starten wird. Und das ist für mich tatsächlich schon auch im ersten Moment das Ding gewesen, dass ich sofort gesagt habe, ah, jetzt machen die mit den Classics weiter. Ja, geil, endlich die Masken der Machtdämonen. Und dann lese ich, ach nee, das ist ja gar keine Masters of the Universe Toyline, sondern eine ganz neue Toyline, die jo, Masters of the Universe Fans ansprechen wird. Und viel mehr wissen wir auch noch nicht, außer dass halt die potenziellen Käufer stark eingebunden werden sollen. Aber um was es sich dabei genau handeln wird, keine Ahnung. Ich kann nur spekulieren, vielleicht irgendwas so wie das, was die Four Horsemen die letzten Jahre gemacht haben mit Mythic Kingdom oder so. Oder Matthias, hast du da mehr gehört von deinem Freund Val Staples?
Ja, genau. Nein, tatsächlich nichts. Also das ist ja wirklich... Die wissen es selber noch nicht, weil sie ja das alles abfragen wollen über die Umfragen. Also jetzt im ersten Schritt bei den Leuten, die in den letzten Jahren, also 2019 und 20 Tickets beziehungsweise Exclusives direkt bei der PowerCon gekauft haben.
Moment, die kündigen eine Toyline an, wissen aber selber noch nicht, was das für eine Toyline wird?
Ja. Also so habe ich es verstanden. Also sie wollen alles abfragen. Also im Sinne von, was ist das Thema? Also was ist die Ausrichtung, sage ich jetzt mal? Also eher Fantasy, eher Science Fiction und wie viele Bewegungspunkte soll es haben und wie soll die Verpackung sein? Also es soll ganz Fan eingebunden sein und da bin ich, also ich habe jetzt nichts direkt bei ihnen bestellt die letzten Jahre, also kann ich da nur zuschauen, aber ich bin schon gespannt, wie das da abläuft und was dann da rauskommt. Ja, und eine erste ganz vorsichtige Schätzung zeitlich, also frühestens wird es dann 2022 damit losgehen mit der Toyline. Und ja, also was ich ganz interessant finde, ist, dass dann auch immer alles ganz transparent sein soll. Also man wird immer genau wissen, wie viel produziert werden und dann sozusagen je mehr produziert werden, sinkt dann auch der Preis. Also so habe ich das jetzt verstanden in dem Post auf der PowerCon-Website. Mhm. Ja, das ist dann auch immer eine Frage, wie schnell das sozusagen geht, also ob das dann on the fly geht, also wenn dann da einer sich 10 bestellt, dass da sofort dort steht, aha, mit deinen 10 Bestellungen hast du jetzt den Preis wieder $1 gedrückt pro Exemplar. Aber ja, da muss man sich jetzt wahrscheinlich einfach überraschen lassen. Und ja, ich fand es auch ganz interessant, aber ich denke, da muss noch ganz oft in irgendwelchen Kommentaren oder auf Facebook geschrieben werden, nein, es ist keine Moto-Toyline, sorry. Weil das natürlich im ersten Moment immer die erste Assoziation ist, dass da irgendwas Moto-mäßiges kommt von der PowerCon.
Also irgendwie hört sich das schon ein bisschen eigenartig an, das Ganze. Das hört sich noch nach so früh, noch ja, früher ist man immer nicht Planung an. Das könnte ja alles sein. Theoretisch könnte ich dann ja abstimmen, hey, ich möchte Figuren, die alle einen Rad im Bauch haben.
Zum Beispiel The Dragstorians, oder?
Verdammt, das wäre genial.
Nicht. Aber ich sehe das irgendwie als äußerst problematisch an, weil im Prinzip gibt es so eine Line, wie du schon gesagt hast, seit mit den Mythic Legions, die haben ja auch schon Masters of the Universe Hommagen rausgebracht, und zwar etliche. Und es muss ja irgendwie in diese Thematik reinpassen, würde ich jetzt mal sagen. Klar, sie können wieder eine Line starten, die dann auf farblich oder vom Design her auf Motto-Charakteren basiert. eine völlig abgekoppelte Line, weiß ich nicht, ob das wirklich so zieht. Also ich lasse mich natürlich gerne von einem super Design überraschen, aber irgendwie kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass mich das großartig begeistern wird, weil die Leute, die auf die Powercoin gehen, sind normalerweise im Normalfall große Masters of the Universe Fans. Und ob die dann irgend so eine Fan-Choice-Line letztendlich, ob das was Vernünftiges wird, ist die große Frage. Und vor allem, wie halt der Preis dann liegen wird. Weil wenn das wirklich eine Sammler-Toyline wird mit dementsprechender Bemalung etc. und wir wissen alle, wie teuer die Powercoin-Exclusives bisher waren, klar, schwierig.
Plus die möglichen Anfangsschwierigkeiten wieder, die Forceman auch erlebt haben. Hups, jetzt hat die Serienproduktion ja doch leicht abbrechende Gelenke gemacht oder keine Ahnung, die Bemalung ist jetzt doch nicht so toll wie bei unseren Paintmasters und sowas. Ich wünsche den Leuten viel Glück und viel Erfolg damit, aber ich bin auch eher bei dir und sage, nur weil man sagt, das könnte für Masters-Fans interessant sein, muss das für Masters-Fans nicht interessant sein.
Ja, also ich wäre wahrscheinlich auch, wenn überhaupt, mich auf die jeweiligen Motu-Exclusives von der PowerCon konzentrieren. Aber es ist ja eh noch relativ viel Zukunftsmusik.
Ja, aber bis dahin sind wir schon bei der Motu Origins Toyline so weit, dass wir auf das Eternia Playset waren.
Oder Masterverse ist da dann schon und dann gibt's da wieder Exclusives oder was auch immer.
Habe ich das falsch verstanden? Sollen nicht diese Line quasi die Exclusives ersetzen, also dass es keine Exclusives mehr gibt?
Nein, also so habe ich es nicht verstanden. Es gibt weiterhin also zumindest nächstes Jahr ist ja auch schon, das ist ja da auch schon bestätigt, dass Mattel das auch dem Inner Circle der PowerCon, die haben das wohl schon gesehen teilweise, logischerweise. Ob es jetzt darüber hinaus, das kann wahrscheinlich noch keiner sagen, ist wahrscheinlich auch irgendwie erfolgsabhängig. Aber ich glaube schon, dass das parallel läuft. Aber ich habe den Eindruck, sie wollen mit der Toyline sozusagen den Fanverbundenheitsgedanken nochmal mehr betonen. Also dass es nicht der Verdacht aufkommt, es ist so eine Mattel-eigene Motu-Firmen-Convention quasi. Also dass das rein Mattel gesteuert ist. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund.
Okay. Ganz profan kann es auch sein, dass sie halt hoffen, dass sie sich damit ein bisschen von der Exclusive-Abhängigkeit von Mattel irgendwo lösen können. Sie sind ja mehr oder minder aktuell dem in Anführungszeichen ausgeliefert, was ihnen angeboten wird an Möglichkeiten. Und das heißt dann schlichtweg, wenn Mattel sagt, ihr müsst uns mindestens so und so viele Exemplare abnehmen und es kann maximal ein Repaint in der Form sein, aber das kostet euch dann das und das und dann müsst ihr euren eigenen Preis aufschlagen, ist es natürlich nicht so flexibel für die zu handhaben, wie wenn sie jetzt sagen, oh, wir machen unser eigenes Ding und da können wir ganz munter irgendwie loslegen.
Ja, das stimmt. Weil sie waren ja auch immer komplett abhängig von Mattel, was auch die Öffentlichkeitsarbeit anging. Also sie haben ja auch immer nur, wo die Vorbestellung losging von die Origins, da war ja auch immer, ja, wie schaut die Verpackung aus? Und dann die einzige Antwort war, ja, ich weiß es nicht, beziehungsweise ich darf es nicht zeigen, bevor Mattel es nicht zeigt. Und dann hat man 3 Monate gewartet, bis das erste Mal die Verpackung zurückgezogen ist. Also ja, schon weit nach der Vorbestellung. Das war natürlich teilweise etwas unschlau.
Zudem man auch natürlich dann überlegen kann, wo wollen sie mit der PowerCon hin? Ich meine, wenn wir jetzt etwas haben wie eine Grayskull-Con, die ist allein vom Namen her natürlich schon sehr Motu-behaftet. Und das ist ja jetzt auch nicht mit einer US-Convention vergleichbar, wo du halt im Grunde eine gigantische Messe hast mit allen möglichen Sachen. Die PowerCon bewegt sich schon in den letzten Jahren immer mehr in die Richtung und wächst weiter. Und wenn du ein Wachstum hast, hast du natürlich auch irgendwann das Problem, dass wenn jetzt nicht endlich mal der Masters-Film kommt und ein Riesen-Blockbuster wird, wo die Leute in Scharen dann hinströmen, dann hast du ein endliches Thema mit einer endlichen Zuschauerschaft oder Besucherschaft. Und wenn die da jetzt irgendwo schon mit dieser Toyland so von Motu sich ein bisschen so ablösen, dann könnte es natürlich auch sein, dass die PowerCon sich vielleicht in den nächsten Jahren noch ein bisschen in die Richtung entwickelt. Masters of the Universe and much, much more.
Kann man nur hoffen für sie, dass das dann auch von der Qualität her passt, das müsste man fast raten, dass sie da irgendwelche Kooperationen eingehen, vielleicht auch wirklich mit den Four Horsemen, weil die einfach diese Erfahrung haben. Und weil es halt einfach so ist, dass wenn da komplett neue Toyline gestartet wird, vielleicht in einer neuen komplett neuen Produktionsstätte, dass da einfach so viele Krankheiten am Anfang da sind, dass die Line schneller wieder vorbei sein kann, als man schauen kann. Und das wäre einfach schade.
Ja, und vor allem zahlt man dann auch am Anfang eher drauf halt, weil du dann die ganze Zeit immer nur am irgendwelche Ersatzexemplare oder was weiß ich, Rückerstattungen organisiert bist und nur am Rödeln, damit das irgendwie funktioniert, aber was rumkommt, dabei nicht. Und das ist ja auch im Grunde ein Ziel, dass man da so eine Art Standbein wahrscheinlich schafft mit der Toyline.
Ja.
Für die PowerCon. Ja. Interessant.
Wie wir so oft sagen, es bleibt spannend. Spannend wird es jetzt bei unserem Hauptthema. Ja. Es geht um die Comic-Serie Masters of the Multiverse, beziehungsweise mit vollem Namen He-Man and the Masters of the Multiverse, zu Deutsch He-Man und die Meister des Multiversums. Ja, eine sechsteilige Miniserie von DC war das. Das ist die jetzt dritte Miniserie nach dem Thundercats-Crossover und dem Injustice-Crossover. Wir haben im Podcast tatsächlich über die Serie gar nicht so oft geredet. Und umso interessanter wird es jetzt, weil die ja schon seit einigen Monaten abgeschlossen ist und wir uns gut drüber unterhalten können, was wir jetzt in Summe darüber denken. Kommen wir zunächst zum Inhalt und da muss ich jetzt ganz tief Luft holen, damit das zusammengefasst wird. Ja, auf, nennen wir es mal Anti-Eternia. Dort sind He-Man und seine Freunde durch eine dunkle Form der Zauberkraft korrumpiert und hausen in Castle Hellskull. Während Prinz Keldor zusammen mit vielen, in Anführungszeichen, Evil Warriors tatsächlich gut ist und im Königspalast lebt. Also kurz gesagt, wen wir normalerweise als Gute kennen, ist hier böse und wen wir als Böse kennen, der ist hier gut. Jedenfalls, eines Nachts tauchen die He-Männer, sag ich mal, aus dem Realfilm und dem Tappers-Game-Universum bei Keldor auf. Der Movie He-Man berichtet, dass Quildor entdeckt hat, dass He-Man nur in diesem Universum böse ist, weshalb er diese Welt Anti-Eternia nennt. Dieser Anti-He-Man also reist aktuell durch die Universen und wird immer mächtiger, je mehr Zauberschwerter er erbeutet. Und so die Macht Grayskull jedes Universum in sich aufnimmt. Sein Ziel ist die Hauptmacht, aus der sich alle Grayskulls des Multiversums speisen. Da He-Man in allen anderen Universen stets seinen Ernstfeind Skeletor besiegt, vermutete Quildor, bevor er ermordet wurde, dass Keldor in diesem Universum nun Anti-He-Mans Erzfeind ist und ihn deshalb besiegen kann. So schließt sich also der Anti-Keldor den beiden He-Manern an, um Anti-He-Man aufzuhalten und das Multiversum zu retten. Das Trio verfolgt Anti-He-Man zunächst ins New Adventures-Universum, dann in die 2000X-Welt, ins Filmation-Universum und schließlich in das Universum, welches den allerersten Masters-Geschichten aus den frühen Minicomics entspricht. Unterwegs wird der Tappers-He-Man getötet, auch der Realfilm-He-Man muss sich opfern und selbst die Cosmic Enforcer können Anti-He-Man nicht aufhalten. Zugleich fürchtet Keldor, dass es sein Schicksal ist, zu Skeletor zu werden, zumal sein Gesicht auch noch schwer verletzt wird, als im Filmation-Universum der Starseed zerstört werden muss. Im Kernuniversum schließlich berichtet der dortige Barbaren-He-Man, dass sein Eternia einst die Heimat friedvoller Wissenschaftler und Zauberer war, die keine Götter und schwarze Magie brauchten. Aus diesem Grund griffen die dunklen Götter der Zerstörung sie an und wurden erst nach einem jahrhundertelangen Krieg besiegt. Die dunklen Götter wurden daraufhin in die Unterwelt zurückgestoßen und Eternia zum Zentrum von allem. Ja, Anti-He-Man ist es aber bereits gelungen, eine Hälfte des, sagen wir mal, Prime-Zauberschwertes zu erbeuten. Keldor kann die zweite Hälfte zwar an sich bringen, aber er und Anti-He-Man werden daraufhin nach Anti-Eternia zurückteleportiert. Jetzt kommt es in Castle Hellskull zum Showdown. Anti-He-Man lässt die korrumpierten Versionen des Geistes von Grayskull los, um sich zu einem Antigeist zu verbinden und die Anti-Wahrheit im gesamten Multiversum verbreiten zu können. Bevor Anti-He-Man aber Keldor töten kann, taucht plötzlich der, nennen wir ihn New DC He-Man auf, zusammen mit zahlreichen Kämpfern, die alle neu geschmiedete Versionen des Zauberschwertes tragen. Die Filmation Masters hatten nämlich einen kosmischen Schlüssel gebaut und waren nach New DC Eternia gereist. Diese neuen Zauberschwerter nehmen die Geister von Grayskull in sich auf, die Anti-Wahrheit aber beginnt, ihre Träger zu infizieren. Keldor hat mittlerweile erkannt, dass seine Reise ihn nicht zu Skeletor, sondern zu einem neuen He-Man macht. Er zieht sich mit seiner erbeuteten Zauberschwerthälfte Kraft aus dem Schwert von Anti-He-Man, verwandelt sich daraufhin in den, ich weiß es nicht, Anti-Anti-He-Man, ist das Einkommen der dunklen Götter zu verhindern. Die Anti-Wahrheit verschwindet aus allen korrumpierten Wesen, die ihre Taten daraufhin bereuen. Anti-He-Mans Schwert wiederum löst sich auf und er verwandelt sich in einen ganz ausgemergelten Prinz Adam zurück. Im Sterben erkennt Adam, dass die dunklen Götter seinen Selbsthass ausnutzten und die Anti-Wahrheit eine Lüge war. Ja, einige Tage später sind endlich alle wieder in ihren jeweiligen Universen. Der King He-Man aus dem New DC-Universum hat seine auserwählten Kämpfer mit den Zauberschwertern ausgestattet und sie in die Universen geschickt, deren He-Männer bereits tot sind, um dort die zerstörten Castle Grayskulls wieder aufzubauen und jeweils Eternia zu schützen. Auch neue Universen entstehen dabei. Auf Anti-Eternia wiederum sind die geretteten Masters nun wieder Teil der Palastwache, während sich Prinz Keldor ab sofort jeweils dann in He-Man verwandelt, wenn er gebraucht wird. Puh! Viel zu erzählen aus diesen 6 Heften. Wir werden jetzt versuchen, so ein bisschen Heft für Heft durchzugehen. Ja, fangen wir doch mal direkt mit Heft 1 an. Da ist es ja so, wir werden in die Welt von Anti-Eternia eingeführt. Und das wäre meine erste Frage an euch. Dieses Anti-Eternia, das ist ja ganz interessant, das basiert ja natürlich auf unserem allseits bekannten und beliebten Anti-Eternia-Hörspiel, ist dann ja aber doch ein bisschen anders, als man es erwarten würde. Matthias, wie empfindest du diese Version von Anti-Eternia?
Also ich find's eigentlich ganz gut gelöst, sozusagen aus diesem reinen Höllenplaneten oder der Höllenwelt, so wie er ja im Hörspiel dargestellt wurde, dass es da sozusagen auch noch einen helleren Teil gibt, der aber im Grunde ja so umzingelt ist vom Bösen oder sich so abgetrennt hat davor, so wie eigentlich ja die dunkle Hemisphäre auf dem normalen Eternia und auch so dieser Wechsel sozusagen, dass die Evil Warriors da auf der guten Seite sind, finde ich eigentlich ganz nachvollziehbar. Also ja, also es ist halt so in dieser Logik, dass alles das Gegenteil ist. Ja, also ich finde es ganz, ganz gut gelöst und ja, also es gibt ja auch immer wieder Hinweise, dass es dann doch einige auch schon erwischt hat. Also die Marlena zum Beispiel oder die She-Ra oder die Adora gab's da wohl auch mal, aber die wurden wohl schon verloren. Ja, also es ist nicht ganz so lustig alles da, aber sie haben sich wohl irgendwie mit der Situation arrangiert, halbwegs.
Ja, das kann man schon sagen. Ich finde es auch ganz gut gelöst, was dieses Universum betrifft. Es ist nicht das Anti-Eternia aus den Hörspielen 1:1, weil es dort schlichtweg keinen Keldor hätte geben können. Aber ich finde das eine interessante Prämisse auch, dass eben die normalerweise Evil Warriors wie Triklops etc. dort gut sind und eben Keldor auf dieser Welt die Rolle von Prinz Adam einnimmt, als der verantwortungslos ist, nicht so ganz ernst genommen wird und ist damit seinen Buddies Lynn, Red Beast nennt es sich, also Beastman unterwegs, hat mit, sagen wir mal, Good Lynn statt Evil Lynn halt eine Affäre oder eine Liebschaft, die ihm zu Zauberei mehr schlecht als recht beibringt, also das Äquivalent zu Teela ist und so. Das fand ich schon ganz gut als Prämisse. Michael, wie siehst du das?
Kann ich euch nur zustimmen. Ich finde es auch ganz gut gelöst. Das erwartet man ja irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise von so einer Anti-Welt, dass da einfach alles umgedreht ist. Und das haben sie, finde ich, ganz gut dargestellt. Was auch hier in dem ersten Comic schon ist, geht zwar jetzt von der Geschichte weg eher in dieses Artwork rein, sind finde ich, diese vielen Hommagen an diverses Quellmaterial oder in diesem Fall sogar auch, kommt ja auch im ersten Comic vor, dieses Hellskull im Prinzip, Hölle Grayskull, das ja auf dem Design, glaube ich, vom Simon Eckert, also einem deutschen Masters-Fan letztendlich, der super geniale Designs macht, basiert. Das finde ich großartig, dass das da mit drin ist. Und so gibt's immer mal wieder so kleine Anspielungen, die echt richtig gut sind. Und diese Grundausrichtung gefällt mir eigentlich auch.
Ja, es ist schwierig, dass man sagt, das ist jetzt alles ins Gegenteil verkehrt. So einfach kann man es sich leider nicht machen. Denn die Frage wäre ja dann, du hast dort einen Skeletor, der für das Gute eintritt, einen He-Man, der fürs Böse eintritt, alle sind irgendwie schwarz, das wäre zu eindimensional. Ich finde, man hat das hier tatsächlich sehr gut gelöst. Du kriegst natürlich nicht so viel mit, aber ja. Und Castle Hellskull, ja, warum nicht? Das könnte man aus den Hörspielen her ableiten, obwohl ich immer noch nicht so richtig weiß, was sagt der da eigentlich? Sagt der bei der Macht von Hölle Grayskull oder Helle Grayskull? Das ist ja schwierig. von daher kann ich damit auf jeden Fall leben.
Ja, Hölle Grayskull ist natürlich so ein Ding, das klingt natürlich etwas umständlicher als das, was ein Fan dann irgendwann erfunden hat, was dann bei den Amis populär wurde und hat einfach gesagt, Hellskull. Da verstehe ich schon, dass sie es genommen haben. Ja, insofern by the power of Hellskull wäre das dann vermutlich. Ja, 1:1 ist es natürlich alles nicht, aber man muss dazu auch sagen, wahrscheinlich hätte das Anti-Eternia aus den Hörspielen auch nicht ganz das hergegeben, was an Dynamiken bei den Charakteren stattfindet. Eben wie, dass Keldor jetzt das Äquivalent zu Prinz Adam dort mehr oder minder ist, was die Charakterisierung betrifft, hat auch nicht so gutes Selbstbewusstsein und solche Dinge. Das greift dann natürlich mit rein. Ich fand es auch interessant zu sehen, eben, dass er tatsächlich dort mit Lynn eine Beziehung hat und sich mit seinem Bruder nicht besonders gut versteht. Mhm. Das hat schon alles was für sich. Was ich dabei aber auch schon krass finde, ist, wie stark dir diese Story kommt bei einer Serie, die vermeintlich schon so startet, als wäre es ein einziges Gimmick, weil Masters of the Multiverse, das ist ja dann klar, wir haben es in der Inhaltsangabe schon gehört, ganz viele, vor allem für Fans, interessante Dinge und auch Universen kommen vor. Also das ist meiner Meinung nach keine Serie für Neueinsteiger, sondern eben halt wirklich so ein ganz krasser Fanservice, wie das auf den ersten Seiten Anti-He-Man direkt mal in das Universum der Sideshow-Statuen reinkommt, wo er dann dort Skeletor und He-Man tötet. Das haut dann natürlich krass rein. Und dann sehen wir ausgerechnet den Kinofilm He-Man ankommen mit seiner schönen 80er-Tolle und der Tapper Grayskull He-Man, der auch noch extrem zweidimensional dargestellt ist und mit guter Kraft noch sein Osterkostüm
hat.
Das sind dann natürlich heftige Sachen und heftige Kontraste, die dann auch kritisiert wurden, besonders was den Tappers He-Man betrifft. Wie habt ihr das empfunden, als ihr das dann gesehen habt?
Also ich finde, man, also spätestens als dieser Tappers He-Man kam, beim ersten Mal ist mir etwas irritiert, weil es halt überhaupt nicht zum anderen Stil passt. Ich glaube, es gibt halt auch vieles hier, was man halt nicht ganz so ernst nehmen darf. Kommt ja dann später, kommt man sicher drauf zu sprechen, auch noch Crackers der Clown vor, das sind viele so Sachen, da wird auch irgendwie dann manchmal auch die vierte Dimension durchbrochen irgendwie, und ich find's eigentlich ganz amüsant.
Ja, also ich hätte den Tappers of Grayskull an der Stelle, ja, ist ganz gut, ich hätte ihn aber nicht ganz so lang mit durchgeschleift sozusagen durch die Geschichte. Der ist ja doch relativ lang dabei, und aber sein Gimmick, finde ich, das nutzt sich ein bisschen ab. Und ich finde auch tatsächlich der Osterhasenanzug, das finde ich ein Stück zu weit. Also keine Ahnung, ich bin jetzt da im Tappers-Ding nicht drin, aber hatte der nicht auch andere Anzüge, die jetzt besser gepasst hätten? Aber gut, das hat sich jetzt halt der Zeichner oder der Autor hat sich das jetzt halt so als Witz ausgedacht. Aber für mich ist das tatsächlich auch ein bisschen so, das ist eigentlich schon die vierte Wand, die da durchbrochen wird, mit dem Osteranzug. Und später sind ja auch mal Szenen, wo der Tappers He-Man sozusagen erzählt, ja, aber wenn er irgendwo hinhaut, dann kommen immer irgendwelche Münzen oder Punkte und so. Also,
ja,
das ist natürlich vielleicht jetzt gerade auch sozusagen en vogue, weil ja Deadpool auch so total in ist. Also dieses ganze Metaebene. Mhm. Und Ja, also ich hätte nicht ganz so lange durch, also Spoiler, er stirbt ja auch, und aber ich hätte ihn vielleicht ein bisschen früher sterben lassen, sodass er nicht so lange dabei ist. Es ist okay, er ist Teil oder er ist eines dieser Universen, aber ich hätte ihn jetzt nicht ganz so dominant als eines dieser wichtigen He-Man sozusagen mitgenommen. Hätte ich vielleicht ein anderes Universum länger dabei haben wollen. Ja. Aber gut, es ist natürlich vielleicht dramatischer, gleich am Anfang den Sideshow-He-Man sterben zu lassen, als den Teppers-He-Man.
Ich glaube, das hat aber auch irgendwelche werberelevanten Sachen, weil der Teppers-He-Man ist ja mit dem Eternia-Minis-He-Man schon sehr, sehr, ich sag mal, das deckt sich ja, ne? Quasi. Das ist derselbe Stil irgendwo. Und dass man gesagt hat, okay, dann bring das dann noch mit rein, weil das passt dann ja auch gut. Und diese Universen, das gibt's ja auch bei DC und Marvel und wie sie nicht alle heißen. Ich erinnere mich da an diesen Film von Spider-Man and the Multiverse oder so.
Into the Spider-Verse.
Into the Spider-Verse, ja, danke. Und da war auch so ein Schweinchen mit dabei, ja. Und das passte überhaupt nicht. Also ich konnte mich mit gewissen Charakteren da auch anfreunden, aber ich verstehe auch definitiv, dass die Leute sagen, nee, das ist geht überhaupt nicht. Filmation fand ich da schon ein bisschen grenzwertig, aber gerade der Teppers-He-Man, nee.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob dieser Werbeeffekt beim Teppers-He-Man greift. Das vielleicht eher beim Kinofilm-He-Man, weil wenn Super 7 damals die Figur vom Film He-Man so rausgebracht hätte, wie es ursprünglich vom Timing her gewesen wäre. Ich glaube, dann hätte das besser mit der Serie noch zusammengepasst. Aber der Teppers He-Man, dass der irgendwo jetzt so den Werbeeffekt für die Minifiguren hat, glaube ich weniger. Ich glaube tatsächlich, dass das genau dieser Spider-Ham-Effekt sein sollte, weil Spider-Ham hat bei Marvel damals als Parodie gestartet. Das halt so ein bisschen so, sagen wir mal so wie wenn ich jetzt irgendwo einen niedlichen He-Man in den Toy-Humors die ganze Zeit bringen würde für Gag-Geschichten. Und das hat dann natürlich halt dort entsprechend Comic Relief, aber auch noch weitere Dimensionen halt gezogen bei Into the Spider-Verse. Bei dieser Serie sieht man das ja dann auch. Ich glaube, vor allem wenn man das in den Einzelheften sieht, dann kommt das einem schon krass vor und irgendwo deplatziert. Aber im Lauf der Serie ist gerade dieser He-Man dann doch ganz interessant anzusehen, weil der halt doch dann mehr Tiefgang bekommt, als man am Anfang glaubt. Und ich denke, dass Tim Seeley vor allem das irgendwo beabsichtigt hatte, so den Leser auch ein bisschen so mit seinem eigenen, in Anführungszeichen, Vorurteil hinter das Licht zu führen. Dass halt er wirklich diesen Effekt wollte irgendwo, dass man einfach sagt, oh, was soll das denn? Oh, das passt überhaupt nicht. Und dann eben, wie wir schon gesagt haben, Spoiler, Teppers-He-Man wird dann sterben. Das fühlt man dann doch am Ende dann mit. Und diesen Charakter, den man eigentlich weghaben möchte, das dann doch nicht so ganz ohne, wenn der dann eben stirbt. Ich glaube, das hat er beabsichtigt, was dann aber erst beim kompletten Lesen rüberkommt.
Das stimmt natürlich, ja. Das ja. Guter Punkt.
Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Anspielung daran sein soll, als gibt's ja diese eine Szene, als Anti-Teela von Trapture und Triclops an so Ketten festgehalten wird und sie stürmt auf King Randor zu. Hab mich total an Walking Dead erinnert. Also die Zombies werden zurückgehalten, sind völlig außer sich, wild, wollen am liebsten gleich den nächsten auffressen.
Ja, sie hat ja schon ein paar Widgets gefressen.
Ja, genau.
Ja, das eben. Ist auch sehr schön.
also hab mich, wie gesagt, an Walking Dead erinnert, beziehungsweise da gab es doch auch die eine Szene in Game of Thrones.
Ja, genau die Game of Thrones-Szene, ja, das stimmt. Ja.
Vielleicht ist das eine Anspielung, keine Ahnung.
Glaube ich schon, weil Tim Seeley macht doch gerne Anspielungen. Der hat ja auch die letzten Miniserien schon geschrieben und versteht in der Regel ganz gut, was er da irgendwo tut. Das kann ich mir schon vorstellen. Und es ist natürlich eine recht gute Methode, um zu zeigen, die Anti-Eternia-Bösewichte sind jetzt nicht einfach nur irgendwie böse, sondern sind halt regelrechte Monstren, die man irgendwo festhalten muss. Und zugleich kommt eben der Kontrast mit Triclops und Trapture, die man halt als absolute Kernbösewichte bei Skeletor kennt, die dort eben die Anführer der Palastwachen sind. Und Trapture empfindet ja sogar Mitgefühl für die armen Widgets, die gefressen wurden. Das ist halt ein schöner Kontrast, der dann dargestellt wird. Und Teela als wilde Furie, so wäre der nicht mal ansatzweise auch nur in den Hörspielen ausgerastet.
Ja, und auch das Artwork unterstützt das meiner Meinung nach total. Also das ist hier wirklich absolut gelungen, finde ich. Also Tila sieht hier wirklich absolut bedrohlich aus. Es gibt ein paar andere Zeichnungen, die finde ich jetzt nicht so großartig. Mal wieder in bestimmten Punkten das Gesicht von He-Man, das ist ja immer wieder ein Thema. aber grundsätzlich finde ich das Artwork da im ersten Comic und auch in späteren recht gelungen.
Ja, vor allem, also sozusagen der Übergang dann zur zweiten Ausgabe, der große Cliffhanger ist dann dieses Schlachtengemälde mit Starship Eternia.
Genau.
Und wie heißt der Flipshot und ja, den Bola Jets oder
wie heißt Bola Jet, F-Tour Sub, die
genau,
Starship sehen. Flipshot also, ist dabei.
Das ist ja so ein wirklich, das ist ja quasi ein New Adventures Poster da. Und das war schon cool, also dieses Ende, wow, jetzt haben sie auf Starship Eternia, also dieser krasse Kontrast. Das war gut gemacht. Und dann ja auch das Cover dann von der zweiten Ausgabe mit dem Kampf zwischen der Creator und Movie He-Man und so. Das ist wirklich so ein Multiverse.
Das ist aber Spektakel. Echt wirklich großartig, dieses Cover, finde ich.
Ja, und generell, also da kommen wir eben jetzt zur zweiten Ausgabe. Ja. Nur noch mal kurz gesagt, was eben dort ist. Da sind sie jetzt dann im New Adventures-Universum. Natürlich kommt der New Adventures-He-Man dann, der wird von, Achtung, Spoiler immer wieder, kann man es nur sagen, der wird von Anti-He-Man dann letzten Endes getötet im Kampf. Sie müssen verhindern, dass die Starship auf Primus herabstürzt. Es kommt zum Kampf zwischen Keldor, den anderen Multiversen, He-Man und den Mutanten etc. Pipapo. Da gibt es für New Adventures-Fans ganz vieles zu sehen. Und eine sehr interessante Geschichte ist dabei dann auch, dass eben Keldor zum ersten Mal auch das trifft, was er eben allen anderen Universen immer letzten Endes geworden ist, nämlich Skeletor. In diesem Fall der New Adventures oder Space Skeletor, der ihn dann zugleich auch sofort hintergeht und die Schwäche von Keldor ausnutzt, der halt nicht wirklich irgendwo stark in seinen magischen Kräften ist und so weiter. Das ist schon eine krasse Sache, was in dem Heft dann abläuft. Und am Ende wird Keldor dann auch den Stab von Space Skeletor mitnehmen und dann reisen sie in das nächste Universum. Aber wir haben jetzt gerade schon über das Artwork da geredet und gerade das Artwork ist in diesem Heft natürlich für mich dann absolut großartig, aber auch die Story, weil ich halt als großer New Adventures Fan immer wieder, egal wie oft ich es lese, einfach total abnörde, wenn ich sehe, wie Hoof dort umherrennt, wie Lizard zu sehen ist und auch viele andere Charaktere. Das ist für mich schon sehr genial. Und ich glaube, Jens, dir geht es gar nicht so unähnlich, oder?
So ist es. Es gab hier diese Bilder damals, ich weiß gar nicht, wer das gemacht, Deimos oder so. Die waren Hammer, die waren Hammer. Die haben einfach gezeigt, wenn man das Ding mal ernst nimmt. Ich meine, den Cartoon kann man ja auch wohl schauen, aber da ist ja auch oft Skeletor so dumm dargestellt, wenn er da so rumdruckst und rumstampft wie so ein zweijähriges Kind, was seinen Willen nicht kriegt oder so. Aber das da ist genau so, wie ich es haben will. Und dann noch ernste Geschichten und dann hat das Ding doch eigentlich Potenzial. Mann, das war so geil. Ich habe mir sofort gedacht, Mann, mach eine eigene Serie drüber. Guck mal, wie es ankommt. Ey, es ist so hammergeil. So möchte ich, dass das gezeichnet ist.
Ja, das ist halt auch ist ja im Grunde dieser Classics Einfluss zu dem New Adventure Skeletor, der da wirklich übelst böse ausschaut und auch da eben das Thema angesprochen wird, ja, dass er da eben, wenn er da seinen Helm abnimmt, dass er da diese bionischen Erweiterungen hat, weil eben er muss da irgendwie seine Reise durch Raum und Zeit, die hat nicht ganz so gut funktioniert und deswegen muss er sich immer nur irgendwie abhelfen. Weil er immer noch unter Schmerzen oder unter irgendwas leidet.
Ja, das ist die New Adventures Geschichte gewesen, dass er halt schwer verletzt wurde, als man an Bord der Starship verwandelt hat und wurde durch die bionischen Teile dann quasi repariert. Und hier wird der Aspekt dazu gebracht, dass Skeletor nonstop unter Schmerzen leidet, weil er halt immer noch natürlich Magie einsetzt und sich Magie nicht mit Technologie verträgt. Finde ich geil.
Ja. Ist super gemacht. Ja, ja. Super gemacht.
Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Creator sofort irgendwie so, die wird ja dann vom Skeletor ausgenockt. Das finde ich ein bisschen verwirrend.
Warum eigentlich? Ich habe es nicht verstanden.
Ich glaube, weil er verhindern will, dass sie weiterkämpfen, weil er verstanden hat, dass sie ja jetzt sich erst einmal verbünden müssen gegen den Anti-Hemen oder irgendwie, keine Ahnung. Also das ist das Einzige, was mich da stört.
Aber ich vermute auch mal, dass es ein bisschen so Plot-Device war, damit Kreta aus dem Weg ist, weil es ja dann dazu kommt, dass Space Skeletor zusammen mit Keldor dann eine Weile alleine ist und entziehen ihn dann sogar noch ein bisschen Energie, um dann gegen Anti-Hemen kämpfen zu können. Und ich glaube, dass eher so die Methode war, dass Kreta da nicht auch noch in den Füßen umherläuft.
Ja, aber ich kann ich euch nur zustimmen. Also das ist echt vom Artwork her einfach absolut großartig. Ich finde, man wird fast ein bisschen wehmütig, wenn man die ganzen Mutanten sieht und Figuren wie Lizor bei den Classics nicht erschienen sind, gerade weil ich auch bei den Classics die Space Mutants im Speziellen so großartig finde. Das ist echt echt eine Schande, dass da viele nicht erschienen sind und Butthead und also wirklich super und Story, wie gesagt, ist auch super und einfach interessant, wenn der Keldor da auf den auf Skeletor letztendlich trifft, wirklich super.
Ja, und das ist natürlich auch ein Teil vom Artwork, was dann für Classic-Sammler natürlich gut ist, weil der Zeichner nutzt halt die New Adventures Designs der Classics-Figuren hier komplett. Und die Charaktere, die wir nie als Figuren in der Toyline gekriegt haben, wie Butthead und Lizor, die sehen aber so aus, wo ich dann sage, oh, schade, dass wir die nicht haben.
Ja, das ist echt
dauerlich. Und genau das, was Jens angesprochen hat, das funktioniert dann halt so gut, wenn man es mal richtig macht. Selbst wenn es halt immer noch He-Man in Space ist. Aber dieses Heft hat einfach so endgeile Momente, wenn der Film-He-Man und der Tappas-He-Man wortwörtlich auf dem Schutzschild von Primus stehen und das Starship vor dem aufhalten mit bloßen Händen. Es klingt total campy, sieht aber so episch aus.
Ja.
Und auch Anti-Hemen, der wie eine unaufhaltbare Kraft regelrecht durch das Starship zum Kern vordringt, weil dort ja in dem Universum die Macht von Grayskull ist, und wird dann von Mara angegriffen mit ihrem Zopf.
Ja.
Und dann steht er da, du versuchst mich aufzuhalten mit Haaren.
Ja. So, das ist echt gut. Ja,
genau. You want to stop me, the most powerful man in the multiverse, with hair, und rammt gegen die Wand. Das hat schon, boah.
Ja, ja, und auch die Szene, wo der Tappas-He-Man und der Film-He-Man dann im Weltall umherschweben und dann die Backen so aufgeblasen haben, weil sie gerade die Luft anhalten.
Also, ja.
Das ist auch eine super Szene. Und dann,
Superman von früher, der im Weltall mit Superpuste geflogen
ist. Genau. Und dann stoppen sie das Starship Eternia.
Ja, also,
da sind schon echt richtig, richtig gute Panels drin in diesem Comic.
Ja, absolut. Wo wir gerade beim Artwork sind, generell finde ich das Artwork so allgemein von diesen Momenten abgesehen, von gut gezeichneten Panels, oft so ein bisschen outdated, was auch vielleicht damit zu tun hat, dass der Zeichner in der Image-Zeit groß geworden ist und dann auch tatsächlich über 12 Jahre, glaube ich, war es mal, auch gar nichts gezeichnet hatte, bevor er wieder in die Comic-Branche zurückgekehrt ist. Vielleicht ist es das, aber manchmal ist für mich dieser Zeichenstil im Vergleich zu früheren Heften oder Serien, die wir hatten, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Bei dem New Adventures Heft allerdings funktioniert es gut, meiner Meinung nach. Und auch so Charakterdesigns finde ich gut. Also wenn ich mir den Prinz Keldor ansehe, der sieht für mich zwar viel, viel, viel zu jung aus, um der Bruder von Randor zu sein. Der sieht halt wirklich aus vom Alter her wie Adam. Aber es ist eine ganz schöne Version, weil das Design so aussieht, als hätten sie Prinz Adam zu Skeletor irgendwie umgebastelt, mehr oder minder. Er hat halt auch ein weißes Langarmhemd, aber da mit einer weißen Kapuze, die unten hängt. Er hat eine Adam-ähnliche Weste, aber da natürlich in lila und mit den, wie nennt man das, Frotteln oder wie das heißt, von Skeletors Rüstung. Er hat keine rosa Hose, sondern eine schwarze Leggings an und solche Dinge. Das gefällt mir dann schon gut. Wie seht ihr das?
Ist mein Lieblingspanel. Das ist das absolut genialste überhaupt. Also Keldor finde ich super, der ist top gemacht. Ich wüsste gar nicht, wie man es verbessern könnte.
Panel? Du meinst jetzt ein bestimmtes Panel?
Also das,
generell, also das Artwork, das Panel, also das hier, dieser Auszug, der zweite Comic ist für mich das Beste an allem. Das ist das Beste für mich an diesem Multiverse-Ding.
Wobei ich finde das auch super gemacht und finde auch die Darstellung von Keldor super. Wobei ich jetzt ihn nicht so gut finde, dass ich ihn unbedingt als Origins-Figur gebraucht hätte, weil der war ja auch zur Wahl bei dieser Umfrage. Das finde ich dann auch etwas überzogen. Also wie gesagt, ich finde ihn gut hier und Sepp, du hast recht mit dem Alter, das stimmt, das passt nicht ganz, aber so gut finde ich ihn dann auch nicht, dass ich ihn als Figur brauchen würde.
Ja, das stimmt. Also als Figur, lass mal 2-3 Jahre noch ins Haus gehen und dann kann man vielleicht drüber reden, ob man dann irgendwo sagt, oh ja, das wäre doch auch gut, aber jetzt wäre es für mich zu früh gewesen.
Ja.
Ja, kommen wir zur nächsten Ausgabe. Auch da geht wieder der Cliffhanger in ein neues Universum. Wir hatten es am Anfang schon erzählt. Ja, sie folgen in das 2000X-Universum und werden dort von Skeletor und seinen Kämpfern in Empfang genommen. In Heft 3 geht es dann um das 2000X-Universum. Das Interessante ist jetzt natürlich, dass die 2000X-Geschichte ja nie wirklich fertig erzählt wurde. Die ist mittendrin geendet. Und man hat immer und wo gehört von Leuten, die gesagt haben, oh, hätten wir doch gut weitere Staffeln der Serie gesehen oder zumindest in den Comics gesehen, wie es weitergegangen wäre mit den Schlangenmenschen, Skeletor, die wilde Horde wäre ja noch gekommen. Ja, und hier erfahren wir, was geschehen ist. Nämlich, Skeletor hat tatsächlich Eternia erobert. Mhm. Matthias, ich glaube, das ist so genau dein Bereich. Nicht nur wegen Skeletor selbst, sondern ich glaube, du bist auch ein ziemlich großer 2000X-Fan, oder?
Ja, schon. Also ich habe jetzt die Serie schon ein paar Mal angeschaut, habe sie jetzt aber nicht mehr ganz so präsent. Aber also ich finde es auf alle Fälle eine super Idee, dass sozusagen der Disco bzw. der Golden Skeletor so ausschaut, weil er halt gewonnen hat und eben durch die Macht von Grayskull oder was auch immer, die auf ihn übergegangen ist, hat er jetzt eben diese goldene Siegerrüstung und ja, damit ist eigentlich jetzt endlich das Repaint erklärt, warum es das gab.
Und, ja, genau. Disco-Skeletor.
Disco-Skeletor ist eigentlich Herrscher-Skeletor. Und ja, also ich denke auch, das passt auch im Grunde zu der Cartoon-Serien-Geschichte, weil ich glaube, da war ja auch geplant, dass dann die Helden mal eher so im Rebellentum, also dass die dann wirklich verlieren und sich dann verteidigen müssen.
Mhm.
Ja, im Grunde ist es das halt auch. Was jetzt hier ganz interessant ist, ist, dass ja Skeletor hat gewonnen, aber damit haben dann die wilde Horde und die Snake Man verloren. Also die hocken jetzt in Snake Mountain und wollen das jetzt erobern, wollen dann gegen Skeletor kämpfen, aber haben es bisher nicht geschafft. Aber dann kommt eben der Anti-He-Man, schmeißt den Mighty Spector durch ein Dimensionstor, weil er mal kurz bei den Cosmic Enforcer war, weil die wollten nicht mal einschreiten in das, was der Anti-He-Man da macht, aber haben auch keine Chance gegen ihn, interessanterweise.
Ja, richtig. Und ja. Die Handlung geht ja im Grunde dann, sagen wir mal, die Handlung schreitet gar nicht so großartig voran in vielen Teilen, weil im Grunde eher sehr viel Zeit auch damit benutzt wird, über die Charaktere zu reden. Es wird halt hier die 2000X-Geschichte so weit erzählt, dass Skeletor eben die Macht von Grayskull nun hat und hat die ganzen Masters quasi in eine andere Dimension verfrachtet. Und He-Man ist als gestaltloser Geist und dazu verdammt, Skeletors Untat mit anzusehen, während Teela im Kerker schmachten muss, bis dann tatsächlich die geballten Kräfte von den Schlangenmenschen und der Horde und den übrigen Evil Warriors dann angreifen gegen Anti-He-Man, als der dann eben versucht, auch dort wieder das Zauberschwert an sich zu bringen. Skeletor gibt daraufhin dem He-Man wieder seine Gestalt zurück, der als, sagen wir mal, in seiner Snake-Armor-Rüstung und mit langem Bart auftaucht, aber mittlerweile auch so ein bisschen einen psychischen Hau weg davon getragen hat. Also es ist alles eine sehr düstere Geschichte, die in dieser Ausgabe erzählt wird. die meiner Meinung nach vor allem von den Charakteren lebt, wenn halt eben der 2000X Skeletor mit Keldor zusammentrifft und Keldor lernt, wie böse irgendwo er in allen anderen Universen scheinbar ist, während der Tepas Hemen mit Teela zusammenkommt, die Tepas Teela liebt natürlich Hemen genauso wie in jedem anderen Universum und insofern Hemen hat immer eine Leidenschaft für Teela. Und dann kommt in diesem Heft der große GAU, dass letzten Endes Tepas Hemen sein Leben lassen muss. Was halt genau das ist, was ich vorhin gesagt habe. Durch diese Zwiegespräche, die vorangekommen sind, habe ich schon so ein bisschen Trauer, sagen wir mal, empfunden, dass Tepas Hemen dann gestorben ist. Auch wenn er eher Comic Relief war, aber er hatte doch mehr Tiefe.
Ja, das finde ich, haben sie ganz gut hinbekommen da letztendlich, ja, es wird dann doch ziemlich, eigentlich untypisch für Masters of the Universe, ziemlich gemordet, letztendlich. der Anti-Hemen räumt hier wirklich auf und es scheint ja völlig übermächtig zu sein. Aber ich finde es hier auch wirklich gut dargestellt, dass gerade für Leute, die 2000X gerne haben, da einige Sachen erzählt werden und zusammengeführt werden und wieder auch das Design in vielen Panels zumindest wirklich gut ist. Auch teilweise Abbildungen der Figuren, so wie sie als Staction erschienen sind, ja. Das ist, was ja auch in den 2000X-Bereich reinfällt, wie der Snoutspaw zum Beispiel. Mhm.
Oder als Entwurf wie der Spycore.
Ja, genau. Ja. Also da steckt wahnsinnig viel drin letztendlich, finde ich, in diesen Comics.
Obwohl es den als Staction gab, als Fan-Staction.
Ja, genau. Also aber der beruhte der nicht auch auf einem Prototyp?
Das war nicht ein Prototyp, sondern ein Design davon, den gemacht war.
Okay. Ja, man merkt schon auch, dass einfach auch dieser detaillierte Stil, der 2000X-Stil, da einfach dann auch in den Zeichnungen ist. Also natürlich, weil man die Charaktere halt auch so darstellt. Aber ja, also ich finde, dass das auch, das ist dann einfach so ein gelungen, dass er, ja gut, das ist jetzt die 2000X-Welt und da schaut halt der Skeletor so aus. Da hat er lauter diese Schrammen, diese Knochenschrammen im Gesicht sozusagen, also ganz, ganz detailliert. Und was ich eigentlich ganz cool finde da, ist, dass da der Skeletor dann eben dem Keldor erklärt, wie er jetzt eigentlich gewonnen hat. Er hat endlich mal nicht immer nur ein Artefakt gesucht und es mit dem dann probiert und dann wie immer verloren, sondern er hat einfach mal alle Artefakte und Dinge, die er irgendwo als Hilfsmittel sieht, hat er einfach gesammelt, alles auf seinen Widerstab oder wo auch immer gepappt und dann war er so mächtig, dass er endlich gewonnen hat.
Ja. Das ist ja das, was wir bei so vielen Stories, die wir schon im Podcast besprochen haben, immer kritisiert haben, irgendwo Skeletors Kurzsichtigkeit bei seinen Plänen. Und hier hat er wirklich mal langfristig gedacht und geplant und dann prompt Erfolg gehabt. Das finde ich auch gut. Auch wenn ich die, sagen wir mal, Storyline selber so nicht unbedingt als Zukunft des 2000X-Universums würde sehen wollen.
Ich auch nicht. Also man kann es natürlich schon ein bisschen als Fortsetzung sehen, weil Teile davon sind ja mit eingeflossen. Skeletor sollte ja, glaube ich, ab der dritten Staffel Eternia wirklich erobert haben, ne? War das nicht so?
Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es Skeletor oder Hordak sein sollte.
Ja, aber zumindest kann man es schon irgendwo als Fortsetzung sehen. Aber ich bin da bei euch, das ist ein eigenes Universum, auch wieder 2000X. Also ich bin auch großer 2000X-Fan, nicht mehr so von den Figuren, weil irgendwie überzeugt mich das Design heute nicht mehr so. Aber trotzdem bin ich vom Cartoon immer noch restlos begeistert, aber es ist so, als Einzelgeschichte einfach okay, kein Problem, aber wenn man es als Fortsetzung sehen würde, das würde mich nicht ganz so abholen.
Ja.
Ja, das geht mir ähnlich. Mir geht es an, aber auch beim Artwork so. Ich habe das Artwork am Anfang ganz groß gefeiert, als Anti-He-Man von den Cosmic Enforcers des Multiversums aufgehalten wird, wo natürlich auch wieder, wie auch bei vielen anderen Seiten dieses Heftes, extrem viel Fanservice stattfindet. Wir haben Zodek mit C, wir haben Zodek mit K, Strobo ist dabei, sogar Mighty Spector taucht auf und kriegt Bomb wieder aufs Maul, was ich natürlich ganz schön finde.
Ist das eigentlich oben eine weibliche Cosmic Enforcerin, die mit
Ich glaube ja, auch mit blauer Rüstung und so. Aber wenn ich mir dann die 2000X Designs von den Zeichnern, in dem Heft sind es ja dann zwei Zeichner, anschaue, die funktionieren für mich da leider aber nicht so gut, wie es jetzt im vorausgegangenen Heft mit den New Adventures stattgefunden hat. Man sieht bei der Schlangenform von King Hiss, dass da auch wieder die Classics-Figur als Vorbild benutzt wurde. Ja. Aber dann haben wir einen sehr hageren Hordak da stehen und ich weiß nicht, es sieht für mich dort zu unausgegoren aus. Ich meine, die verschiedenen Zeichnertypen, die sind auch wieder schwierig. Der eine Zeichner hat dann auch schlichtweg das Gesicht vom Toy Skeletor in mehreren Panels abgepaust, beziehungsweise fotografiert und dann abgepaust, was ich schon nicht so gut finde. Aber insgesamt, diese 2000X-Welt, wie sie hier dargestellt und gezeichnet ist, funktioniert für mich oft nicht so gut. Es fühlt sich so wie ein Fremdkörper in vielen Bereichen an.
Ja, nichts zuzufügen. So ist es. Ja. So sehe ich es auch.
Finde ich jetzt nicht, aber das Einzige, was mich stört, ist da diese eine Szene, wo der He-Man den Tempest of Grayskull aufspießt und da ist irgendwie die Proportion komisch von seinen Armen. Also entweder ist es, vielleicht ist es auch die Perspektive, die dort dargestellt werden soll, aber da sind für mich die Arme viel zu kurz vom Anti-He-Man und dadurch ist die Szene auch ein bisschen ihrer Epic beraubt irgendwie, weil es zu komisch ausschaut mit den kurzen Ärmchen.
Jetzt fangen wir wieder mit den Gliedmaßen an, die zu kurz sind.
Ich glaube aber tatsächlich, dass es, wie du meinst, irgendwo perspektivisch aussehen soll. Ja, ich finde, was du meinst, mich hat es da nicht gestört, aber ja, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja. Aber an der Stelle ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, mal generell das Design, beziehungsweise vor allem auch die Kolorierung von Anti-He-Man und den ganzen bösen Anti-Eternia-Charakteren zu besprechen, denn ja, wir kennen es ja in den Hörspielen war Anti-He-Man immer beschrieben, demnach sind auch die Figuren gemacht. Ja, ein schwarzer Kerl mit einem roten Haarschopf. Und dann sieht man das hier und bei Anti-He-Man ist in den Comics immer viel mit Schatten gemacht, aber letzten Endes ist die Haut weiß.
Ja.
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 War wahrscheinlich die Schwierigkeit, wie sie da letztendlich dann die Highlights setzen. Ich weiß auch nicht, was man da hätte machen können, ob man da dann wirklich vielleicht mit Rottönen arbeiten hätte können, aber dann wäre wahrscheinlich, oder mit eher mit Grautönen, dann wäre aber wahrscheinlich, hätte ich die Rüstung nicht abgehoben. Du hast völlig recht mit diesen weißen Partien. Ich finde, also mich persönlich stört es jetzt nicht. Ich finde es eigentlich okay, wie er dargestellt ist, aber die Frage ist, wie man es hätte machen können. Weil
ich glaube tatsächlich, dass, also zumindest sagen wir mal so, ich hätte es besser gefunden, wenn sie mit viel Schwarz gearbeitet hätten und hätten dann Konturen blau gemacht oder rot oder weiß, aber auf jeden Fall nicht einfach nur letzten Endes so gemacht, dass es aussieht, als hätte er weiße Haut. Wenn man das sieht bei vielen anderen Comics, wenn man jetzt zum Beispiel bei Marvel sieht, wie Venom immer gemacht wird oder der Geisterreiter, also der Ghost Rider, der auch viel schwarz trägt, das wird da schon deutlich anders gemacht. Hier hat man halt das Gefühl, als wäre mit Absicht He-Man irgendwo mehr oder minder wie ein Negativ dargestellt.
Ja, stimmt, das kann sein, ja.
Ja.
Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich am Anfang, wo die ersten Hefte oder das erste Heft auskommen ist, da hat mich das auch, gestört, weil es übertrieben, aber ich hätte auch anders erwartet, aber dann so beim Durchlesen oder jetzt auch wieder beim Lesen der kompletten Ausgabe, da hat das irgendwie jetzt dort zu dieser Art von, hat irgendwie gepasst, also keine Ahnung.
Man gewöhnt sich
dran. Ja, genau, man gewöhnt sich dran einfach, ja. Aber ich hätte es auch anders erwartet, weil es war ja am Anfang so, wo es kommt was mit Anti-He-Man und dann hat er so ausgeschaut.
Vielleicht sollte man sich das eher so vorstellen, dass alles, was bei ihm, also was bei uns ein dunkler Schatten ist, ist bei ihm ein weißer Schatten.
Ja.
Ja, das kann auch durchaus die Absicht dahinter gewesen sein.
Ja, weil man jetzt wahrscheinlich doch 6 Ausgaben gelesen hat und auch öfters wahrscheinlich gelesen hat und angeschaut hat und man hat, also bei mir geht's so, man hat sich einfach dran gewöhnt mittlerweile, aber da gebe ich dir auch recht, Sepp. Man müsste es natürlich sehen. Ich lese jetzt nicht so viele Comics immer mal wieder, aber es hätten sicher Möglichkeiten gegeben, den deutlich dunkler darzustellen.
Ja, deutlich dunkler wird es am Ende dieses Heftes nicht, denn der Cliffhanger zeigt, Anti-He-Man landet im Filmation-Universum. Und da muss ich sagen, seine Reaktion ist der Highlights der gesamten Serie. Ja, was super. Für ein Höllenloch ist das denn? Und im Kopf sieht man Crackers den Clown.
Ja, das ist super.
Großartig, ja.
Das finde ich dann auch schön. Also die nächste Ausgabe, also Heft Nummer 4, spielt dann eben im Filmation-Universum, wo alle ganz viel in Moralen sprechen und so. Auf das Heft hatte ich mich auch am wenigsten gefreut. Aber auch wenn in der Handlung jetzt nicht die meiste Zeit nicht so viel Entscheidendes geschieht, es ist mal wieder an, sie wollen Anti-He-Man aufhalten etc., sie treffen mit den jeweiligen Charakteren zusammen. Aber es ist schon offenkundig, dass Tim Seeley genau mit Vorurteilen auch dort wieder spielt, wo man sagt, ja, der He-Man-Cartoon, der war schon relativ campy und übermoral etc. Und genau das schöpft er da aber aus und dreht es auch wiederum, weil halt dann letzten Endes diese etwas aus Erwachsenensicht kindischen Belehrungen und Lektionen dort dann eigentlich doch einen sehr effektiven und wahren Kern am Ende haben und dieser He-Man einfach schlichtweg ein guter, edler Typ ist, der sogar noch vom Verstand her einiges drauf hat. Und ja, also so wenig ich mich auf diese Ausgabe gefreut habe, so cool fand ich das dann letzten Endes, was dort geschehen ist, wenn der Filmation Skeletor dann auch noch eingreift und dann geht es darum, dass sie den Starseed dort kriegen und den erwischt dann Skeletor und wird dann dort zu einer Art Anti-Skeletor, gibt diese Macht dann aber ab, weil er sie nicht mit Anti-He-Man teilen will und so weiter und so fort. Und Prinz Adam zerstört dann den Starseed, damit Anti-He-Man nicht drankommt, wodurch dann aber auch er ja, trotzdem mit dem Schwert dann weiterreisen kann und lauter solche Geschichten. Ich war da schon beeindruckt, was aus diesem Filmation-Universum rausgeholt wurde.
Ja, doch. Da bin ich auch dabei. Es ist ja auch nicht, ist ja nicht nur das, es ist ja auch, plötzlich siehst du mal wieder Charaktere, die du sonst eigentlich nie wieder gesehen hast. Crackers, der Clown.
Die du auch nie mehr sehen wolltest.
Nee, ganz besonders nicht. Und auf einmal ist das Anti-He-Man, das ist ja schon eine ziemlich gute Idee. Oder halt diese merkwürdigen Dinge, die Orko auch immer gemacht hat, diese merkwürdigen Feiern, die er da machen möchte, Orko Lovin oder was war das?
Ich ja, Orko Lovin. Ja, Orko Palutza. Ja. War ja auch Mädchen Palutza im Grunde. Ja.
Aber das war auch, muss man sagen, ich glaube, der erste Stil, der wirklich nicht sehr gut zusammenpasste. Wenn man mal vom Tapper-Seaman absieht, ist das, glaube ich, der Stil, der am meisten Probleme bereitet hat. Bis hierhin.
Ja, weil sie versuchen, diesen zweidimensionalen Cartoon-Look irgendwo in die ansonsten dreidimensionale Welt dort mit einzubinden. Ich verstehe, was du meinst.
Ja. Genau. Ja, aber ich finde auch, er spielt echt ganz gut damit, dass der einer der lächerlichsten Charaktere, der Crackers, der Clown, dann letztendlich der böseste überhaupt ist, der Anti-He-Man, ist echt ganz gut gemacht. Und zu den Fragen, die wir am Anfang hatten, ist hier auch eine Lösung gezeigt, wie sich der He-Man zurückverwandelt. Er sagt auch, let the power return, und ist auf einmal wieder dann der Prinz Adam.
Ja. Und es macht Shazak.
Auch wieder ein schöner Querverweis, dass das ja sehr dreist von Shazam damals alles geklaut war. Ja, was diesen Stil betrifft, das ist da schon etwas schwieriger, aber auch da komme ich wieder besser mit klar als wie mit der 2000X-Folge. Es ist nur interessant halt zu sehen, wie sich das dann entwickelt, wenn dann plötzlich der auch wieder natürlich etwas campy wirkende Filmation-Skeletor dann plötzlich zum Anti-Skeletor wird, der dann auch so rot, schwarz-weiß ist. Mhm. Das ist schon interessant anzusehen. Und vor allen Dingen, wir brauchen gar nicht so viel über den weiteren Verlauf des Heftes zu reden, aber auch hier ist das Ende natürlich krass, denn nachdem der Starseed zerstört ist und Anti-Heman weitergereist ist, in die Barbarenwelt der Masters Frühzeit, zeigt sich wiederum bei Keldor, dass er durch die Zerstörung des Starseeds verletzt wurde und die Hälfte seines Gesichtes nun ein Knochenschädel ist. Und genau dort wird ja das, was die ganze Zeit schon angedeutet wurde, noch stärker impliziert, nämlich Keldors Angst, dass auch er zu einem Skeletor wird.
Hm. Dun, dun, dun.
Die böse Vorahnung. Und man hat hier Snake Mountain zerstört, ne? Das ist auch nicht verdammt wichtig.
Oh ja.
Stimmt. Ja, und eigentlich, also ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, es stirbt der Filmation Skeletor dann da, weil irgendwie.
Wurde ja auch schon von He-Man, also vom Film He-Man am Anfang gesagt. In dieser Welt stirbt niemand.
Ah. Auch, aber der Crackers, der Clown ist tot. Das sagt doch der, sagt das nicht der. Ist wurscht,
wir
wissen
das. Wir können ja schon davon ausgehen, dass Crackers der Clown tot sein kann. Wobei das ja auch, glaube ich, für die meisten nicht so wichtig ist. Aber die Idee ist halt, was Michael schon gesagt hat, ganz gut gewesen, dass plötzlich gerade dieser berühmt-berüchtigt alberne Charakter dann sich als eine Verkleidung von Anti-Heman herausstellt. Der echte Crackers wahrscheinlich von Anti-Heman getötet worden ist. Das ist schon ein netter Twist von den Erwartungen her.
Ja, damit wird, wie du gesagt hast, da wird halt echt viel damit gespielt, weil's, ich meine, bei uns ist ja nochmal, glaube ich, was anders mit dem Filmation-Cartoon, weil wir durch die Hörspiele oder viele zumindest von den Hörspielen geprägt sind und jetzt nicht die Über-Filmation-Fans sind zumindest, und das sieht ja in Amerika doch ganz anders aus letztendlich.
Ja, richtig. Ja, kommen wir doch zur Ausgabe 5 ist es mittlerweile. Die spielt eben in der eternianischen Frühzeit, zumindest was halt die Historie betrifft. Dort nämlich, wo He-Man noch ein Barbar war und die zwei Hälften des Zauberschwertes geschützt hat vor dem bösen Dämon aus einer anderen Dimension, Skeletor. Ja, dort landen jetzt alle Beteiligten. Anti-He-Man mördert sich erstmal durch den Stamm vom normalen He-Man. Der Realfilm He-Man freudet sich mit dem dortigen Battlecat an. Ja, alles durchaus interessante Gegebenheiten, aber hier wird natürlich die Handlung dann nochmal ein Stück vorangetrieben, nämlich indem dann auch ein bisschen mehr Hintergrund erzählt wird über das Ganze, was da überhaupt los ist, warum ist das jetzt das Prime Eternia, warum will Anti-He-Man unbedingt dorthin, was hat Anti-He-Man jetzt eigentlich letzten Endes vor, außer die Macht des Multiversums zu kriegen, und das habe ich ja schon in der Inhaltsangabe beschrieben, wo dann halt erzählt wird, dass ursprünglich die Wissenschaftler und Zauberer von Eternia halt eine friedvolle Welt kreiert hatten und dann gegen die dunklen Dämonen der Zerstörung gekämpft haben, die dann verbannt wurden. Und die sind ja im Grunde so die Big Bads im Hintergrund, stellt sich jeder mehr oder minder heraus, denn Anti-He-Man hat scheinbar vor, in deren Sinne deren Botschaft der Anti-Wahrheit weiter zu verbreiten. Und es gelingt ihm dann in der Handlung auch ja, eine Hälfte des Zauberschwertes zu kriegen, während dann aber alle anderen Beteiligten dieser Masters Frühzeit letzten Endes unterm Strich dafür sorgen, dass dann Anti-Keldor die andere Hälfte abbekommt. Und natürlich, Anti-He-Man reist dann zurück nach Anti-Eternia, aber es gibt durchaus hier interessante Aufeinandertreffen, wie eben mit dem barbaren Skeletor etc. Der barbaren He-Man, der auch deutlich wilder ist als der Filmation He-Man und dabei fast Keldor getötet hätte und so weiter. Ja, Matthias, wie barbarisch war es für dich?
was mir da am meisten gefallen hat, war tatsächlich diese Art Flashback da, diese noch frühere Zeit vor der Vorzeit, wo diese Hochzivilisation da war. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil da steht ja auch einer mit der He-Man-Rüstung rum und eine Avionierin und ein Cosmic Enforcer und eine Riesenflotte an Talonfighters und alles. Also das hatten die mal alle und dann wurde es halt alles zerstört in diesem Krieg da. Und da liegt ja auch dieser was auch immer das ist, eine alte Maschine da einfach rum. Das ist ja auch so ein Klassiker, wie man darstellt, dass es früher mal irgendwas gab, wo keiner genau weiß, was das eigentlich war. Das fand ich ganz cool, ja. Und ja, das sind ja auch immer wieder diese ganzen Anspielungen an die ersten Mini-Comics. Ja. Einmal heißt ja wirklich wörtlich The Vengeance of Skeletor und ja. Also und die Teela haust in Castle Grayskull als T-La. Ja. Also alles sehr, sehr, sehr früh.
Ja. Und konsequent dabei.
Ja.
Ja, aber das, das finde ich auch gerade, das letztendlich das, was mir am besten gefällt an diesem Heft, auch, da habe ich mich tatsächlich sehr drauf gefreut, als das damals rauskam, weil ich einfach diesen Alcala-Stil total mag aus den ersten Minicomics. Und da sind ja wirklich ein paar schöne Anspielungen auch dabei, als der Skyslet dann auftaucht, wie im Minicomic und Battlecat und He-Man und Castle Grayskull. Das sieht einfach super aus, auch wenn die Stile da vielleicht nicht immer hundertprozentig zusammenpassen. Aber auch das Sepp hat schon angesprochen, das Aufeinandertreffen von dem Skeletor eben mit Keldor, sich die beiden Skeletthälften in die Augen schauen, also wirklich gut gemacht.
Ja, finde ich auch. Und auch so diese Aspekte dabei, dass dann halt wirklich so innerhalb von diesem damaligen Canon mit dem Geist von Grayskull und dem Schwert, das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes den Zugang zu Grayskull öffnet und He-Man als König von Grayskull begrüßt. Das wird alles so schön in diese Story mit eingewoben. Das gefällt mir schon ganz gut. And the plot thickens at the same time.
Ja, das ist genau das, worauf es auch anspielt, dieser Flashback einfach, egal was du da für ein Universum gehabt hast, die Zeichnung war so gut, die Story war gut, dass man, naja gut, 2000X kann man ein bisschen von abkommen, aber trotzdem hat es einen wieder zurückgeworfen. Und das, finde ich, macht eigentlich auch Hunger auf mehr. Das ist eigentlich schade, dass man weiß, ja, jetzt bist du hier gefüttert, aber da kommt nichts mehr. Das ist echt schade.
Ja, aber im besten Fall macht das ja dann wirklich Lust darauf, diese Welten im Einzelnen dann doch nochmals zu erleben. Mhm. Es wäre schön, wenn da dann irgendwas in Zukunft auch noch kommen würde. Ja. Jedenfalls, in diesem Heft endet die Handlung damit, dass dann der mittlerweile ziemlich frustrierte Anti-Keldor, der auch dann mal ausruft, ja, am Ende läuft es immer auf He-Man hinaus, sich dann zusammen mit Anti-He-Man wieder zurück nach Anti-Eternia teleportiert und dabei eben eine Hälfte des Zauberschwertes innehält, aber mit den Anti-Eternia-Bösewichten konfrontiert ist, nämlich Anti-Teela, Anti-Man-at-Arms, Anti-Clamp-Champ, Anti-Orko und so weiter und so fort. Wobei Anti-Orko da natürlich auch eben so aussieht wie alle anderen und nicht wie im Hörspiel verwechselt werden kann mit dem echten Orko. Das ist so mein persönlicher Pet-Peeve. Aber es ist auch ein spannender Cliffhanger in Richtung des Finales.
Finde ich auch. Und dieses letzte Panel finde ich echt super. Da macht richtig Spannung auf das Ende der Geschichte letztendlich. Die Teela hat wahrscheinlich die ganzen guten aufgefressen, weil sie war ja noch gefangen genommen.
und dabei sehr schlank geblieben.
Ja, und hat sich befreit. Aber das ist wirklich ein cooles Panel, weil da auch wieder damit gespielt wird. Ich meine, die ganzen Charaktere, die man nur als Gute kennt, sehen hier schon richtig badass aus letztendlich auch.
Absolut. Und das finde ich dann auch schön in Folge, wenn wir zur Finalausgabe kommen. Wenn Anti-Keldor dann im Thronsaal steht und sucht nach und sagt dann, jeder Keldor im Multiversum will mehr als alles andere in diese verdammte Burg reinkommen und ich will jetzt hier rauskommen, verdammt.
Auch schon wieder Anti hier.
Ja, das ist schon gut. Also es läuft dabei ja natürlich dann hinaus, wie wir es in der Inhaltsangabe gesagt haben. Jetzt kämpfen alle gegeneinander. Im vorhergehenden Heft ist auch der Realfilm He-Man gestorben durch einen tödlichen Treffer und ist jetzt aus dem Bild raus. Jetzt geht es wirklich um die Anti-Charaktere. Und ich muss sagen, es ist ganz anders abgelaufen, als ich gedacht hatte. Ich hatte zwar schon damit gerechnet, dass letzten Endes dann Keldor sich mit dem Zauberschwert verwandeln wird und hatte dann aber gedacht, dass er nicht in so eine He-Man-Version von Keldor wird, sondern eher irgendwie zum Anti-Skeletor. der dann wirklich einen kompletten Totenschädel hat, aber eben heroisch ist. Aber das finde ich auch schön, dass Tim Seeley eben das durch die Heft durchgespielt hat, dass es am Ende wirklich auf He-Man hinausläuft, wie Keldor frustriert immer festgestellt hat, aber er nun eben zu He-Man wird und dann das Universum rettet. Es ist ziemlich viel in diese Ausgabe reingepackt. Teilweise finde ich es dann schon ein bisschen konfus, weil das dann geschieht ja, dass Anti-He-Man die Geister und die korrumpierten Geister von Grayskull dann zu einem großen Geist macht, der wiederum einen Spiegel macht, wo die dunklen Götter rauskommen und so weiter. Es hat auch gewisse Versatzstücke aus so manchen Marvel-Geschichten wie mit Adam Warlock und seinem bösen Gegenüber aus der Zukunft und sowas. Aber das würde jetzt zu weit reichen. Aber trotzdem, es gibt hier echt viele coole Momente, wie jetzt eben, dass dann Keldor, wenn er zu He-Man wird, dann sein Panther zu Battle Panther verwandelt und solche Geschichten. Und sich dann herausstellt, dass Anti-He-Man überhaupt so böse und korrumpiert wurde, weil Prinz Adam schlichtweg mit sich selbst unzufrieden war und gedacht hat, er muss auf die Kraft von He-Man vertrauen. Und das haben sich die dunklen Götter zunutze gemacht. Und dann eben die große Überraschung aus den DC-Comics, die so ungefähr zwischen 2012 und ich glaube 2017 oder so erschienen sind. Der King He-Man, der am Ende der damaligen Serie so ein neues Schwert geschmiedet hat und dem Leser hingehalten hat, der kommt jetzt plötzlich mit ganz vielen Kämpfern aus allen möglichen Universen, auch wieder ganz krass so eine Kämpferin in Flying Fists He-Man-Rüstung, ein Kämpfer in Laser-Power-Rüstung und so weiter. Es hätte total fehlen können, aber irgendwie funktioniert es.
Ja, also ich finde es, also das ist so irre, dass es eben passt. Also das ist Wahnsinn. Also dieser Rücksprung eben zu den, das ist ja Eternity War, war das dann am Ende. Das war schon eine Riesenüberraschung. Also dass die auch noch kommen und dass das sozusagen dann da dazu passt, das fand ich auch schon gut. Also das fand ich auch gut. Und die Platino, das ist ja vor RZT, oder? Das ist so.
Ja.
Und der aber im Grunde genommen passt ja alles hier rein, weil es ja eben diesen Mix da gibt. Ich meine, Tappers He-Man.
Ja, klar.
Muss ich mehr sagen?
Du kannst alles mit reinnehmen, aber.
Sicher.
Aber es ist ja, das ist also wirklich so, also der Battle Cat Man ist ja auch schon mal irgendwie dabei, überall. Hat sich jeder schon mal vorgestellt.
Ja. Und, ja, der Witz also, dabei ist ja, ich wollte das mal hier ansprechen, als ich nämlich den Mega Constructs Talent Fighter zusammengebaut habe, da ist ja Pantor mit dabei. Und da ist eine lilane Battlecat Maske mit dabei.
Genau.
Ja. Ist das eine Anspielung oder so?
Könnte sein. Ganz profan werden die Leute sich gedacht haben, naja, aus der Gussform können wir dann noch mal was rausholen, ist ein netter Bonus, aber man weiß natürlich nicht, ob da einer gesagt hat, oh ja, dann nehmen wir das doch mit rein, was aus dem Comic war.
Der sieht ja auch ganz cool aus. Ich meine, das hat was, würde ich sagen. Der ganze Comic ist natürlich auch sehr, sehr erwachsen. Nicht nur, dass hier Leute umgebracht werden. Ich meine, am Anfang wird ja, wer ist das eigentlich? Ist das Evelyn, die am Anfang mit Keldor da, ja? Dieser Spruch so, nee, heute nicht. Okay.
Ja,
also hier werden definitiv Fans abgeholt, erwachsene Leute, die ganz klar mit Nostalgie angesprochen werden. Also das ganze Heft ist irgendwie cool gemacht. Das ist echt cool gemacht.
Ja, also mir gefällt dann auch noch der Anti-He-Man ja den Keldor kurz mal in diesen Orb da rein druckt und dann ihm zeigt, was die Zukunft ist, also wie die ganzen anderen Welten erobert werden. Und da steht ja dann eben auch der Anti-He-Man in Movie Skeletor Rüstung da, weil er dann ja auch ein Gott ist im Grunde oder so ein über was auch immer König. Also das ist natürlich schon cool, dass das dann alles irgendwie abgeholt wird sozusagen.
Ich hätte mir aber gewünscht, dass manchmal irgendwo gezeigt wird, wo Anti-He-Man die anderen Schwerter hat, weil er hat immer nur sein Schwert in der Hand.
Aber er hat alle verschmolzen, oder?
Genau, die sind alle in seinem Schwert drin. Und ja. Das ist auch am Ende nicht so ganz deutlich, aber man muss das ein bisschen genauer schauen, wenn Anti-He-Man dann von dieser Anti-Wahrheit-Kraft verlassen wird und wieder zu Adam geworden ist, der so ausgemergelt ist und dann stirbt, dann sieht es aus, als würde sein Schwert zerbröseln in 1000 Teile, das tut es auch, aber aus diesen Teilen werden dann wieder die Original-Zauberschwerte, die er zuvor gesammelt hat.
Ja, stimmt.
Reicht dann zum Beispiel der Filmation-He-Man, der das Ersatzschwert jetzt erstmal von King He-Man bekommen hat, dann wieder in sein Universum zurück und hat da wieder sein normales Aussehen und solche Dinge.
Stimmt, genau, weil er hat ja da diese futuristische Filmation-Rüstung.
Ja, genau. Aber das ist auch, das fand ich so genial dabei, Michael, vielleicht siehst du das anders, aber dass dann ausgerechnet die Filmation-Charaktere letzten Endes den Tag ja gerettet haben,
ja,
weil sich Prinz Adam den kosmischen Schlüssel angesehen hatte. Und wenn er abends, wie es bei Filmation halt dann ist, oh ja, den baue ich mal schnell nach. Und dann sind sie zu King He-Man gereist und haben den dann halt mit allen anderen Kämpfern in das Anti-Universum wieder dann gebracht. Das fand ich schon irgendwo eine geile Geschichte, dass just der Campy He-Man das dann geschaffen hat. Oder wie es im Comic genannt wird, Annoyingly Chipper He-Man.
Aber ist euch mal aufgefallen, dass eigentlich nur unbeliebte Charaktere gemeuchelt wurden? Wenn du mal guckst, wir haben N.A. He-Man ist gestorben, N.A. Skeletor ist gestorben. Da, also nach dem Motto, der Zeichner hat, entweder war er selber Fan und hat sich gedacht, ach, die kann ich ruhig wegmetzeln. Oder er wusste, dass das so ist, weil auch Gwildor wird ja ermordet.
So habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, und ich weiß noch gar nicht, ist... Spector stirbt auch, ne?
Ja.
Aber Spector stirbt auch, oder nicht?
Doch, also ich würde sagen schon, weil der, da gibt es dann auch so ein Geräusch, so ein Snack oder so, halt so ein typisches, was auch immer, Geräusch. Es gibt ja auch beim Space Skeletor, wo der Anti-He-Man ihm so am Kragen haut und dann war es einfach Snack und dann war's das.
Ja, kann man da auch sagen, dass der Kinofilm He-Man ein unbeliebter He-Man war, weil der ja auch stirbt und man später dann Kinofilm Teela und Kinofilm Man at Arms sieht?
Ja, ist schon was dran, ist natürlich subjektiv, aber es sind die beliebtesten Charaktere überleben, das ist klar. Und ja, und wie du gesagt hast, mit Filmation, letztendlich, weiß nicht, ob die Message sein soll, ja, Filmation ist doch das Beste, die Filmation-Charaktere retten alles. Nicht, dass ein Shitstorm von den amerikanischen Fans kommt. Ja, aber wie wir jetzt schon häufig sagen, es zieht sich ja durch die kompletten Serien, dass da ganz, ganz viel mit Erwartungen auch gespielt wird. Und das macht das Heft auch letztendlich wirklich gut.
Stimmt, das fiel mir gerade noch gar nicht auf. Den hatte ich nämlich in meiner Aufzählung gar nicht dabei. Der Movie He-Man, natürlich, der kratzt ja auch ab.
Ja, der hat's auch erwischt, ja.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass du da das System erkannt hast, das wir vorher geändert sind.
Ah, schön. Also das Heft macht Spaß. Kann man nur empfehlen. Gibt es schon irgendeine Idee, ob es den auch auf Deutsch geben wird?
Ja, der wurde jetzt verschoben. Also der sollte eigentlich schon erschienen sein. Der war eigentlich für November angekündigt, jetzt ist aber auf, ich glaube, März 21. Also entweder Anfang März bei Panini, ich glaube so 6. März und bei Amazon ist erst Ende März.
Also aber nicht wegen Corona jetzt, weil das Heft würde ja keinen...
Das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich habe schon mal gelesen, dass tatsächlich auch die Drucker, weil die Druckereien, also es wird ja auch ziemlich viel in China gedruckt und die haben wohl auch ziemlich Rückstand. Und da ist halt dann einfach, die arbeiten dann ab und dann dauert es halt ein bisschen länger, bis der Rückstau abgearbeitet ist.
Mhm. Abgesehen davon, dass man auch nicht weiß, wie eventuell bei Panini auch selber dann Kurzarbeit eingeführt
ja,
werden
genau, ja.
Und die Übersetzer auch nicht so, oder der Übersetzer nicht so schnell war und so weiter. Das weiß man ja auch nicht. Aber kann man das schon auf Amazon vorbestellen, Matthias?
Ja, das kann man schon vorbestellen, ja.
Also das.
Also dann, liebe Hörer, wenn ihr Interesse daran habt, an der deutschen Version und die auf Amazon vorbestellen wollt, dann am besten über den Affiliate-Link von PE, dann kriegen wir bei den Käufen ein paar Cent raus, die wir dann wieder in irgendeinen Kram pumpen können, wie Equipment oder Gewinnspielpreise im Adventskalender.
Aber und die englische Version gibt's natürlich schon länger als Sammelband oder Einzel oder digital.
Ja, genau. Ja, wir sind am Ende des Heftes angekommen. Im Grunde ist ja nicht alles, aber doch das meiste wieder gut geworden und die Anti-Eternia-Welt hat mittlerweile doch eine deutlich rosigere Zukunft. Ich finde es da auch ganz schön, wie Keldor dann, der jetzt künftig als He-Man umherrennen kann, Evelyn küsst und dann mit ihr und seinem Kumpel Beastman und Panther dann irgendwo abhaut, nachdem er wieder ein böses Graffiti gesprüht hat. Okay, sein Graffiti sprühen selber finde ich nicht so geil, aber halt grundlegend ist es für mich ein schönes Ende gewesen dabei. Wie ist es jetzt mit der gesamten Serie? Benoten wir die doch mal nach unserem üblichen System von 1 bis 6. Matthias, möchtest du anfangen?
Ja, also ich würde fast sagen 1 minus. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir von allen bisherigen modernen He-Man-Comics irgendwie am besten gefallen. Also ich habe mich am ehesten unterhalten gefühlt und fand's nicht so anstrengend manchmal zu lesen, wie jetzt, also ich habe teilweise bei der 2012er Serie, oder war das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, also auf alle Fälle, wo sie da durch diese Ebenen von Eternia gereist sind und dann Eternity War hat sich auch ein bisschen gezogen. Klar, da hat jetzt das den Vorteil, dass das nur 6 Folgen sind, dass das da halt dann, dass dann da was vorwärts geht, aber irgendwie war das so an sich, das war so eine runde Geschichte. Klar, der Fanservice ist dabei und so und Anti-Eternia-Bonus. ja, aber so an sich ist es echt eine tolle Sache gewesen. Wir haben schon die ganzen Anspielungen haben wir angesprochen. Es sind ein paar coole One-Liner auch dabei vom Anti-He-Man tatsächlich auch. Also der lässt immer mal wieder so einen lustig bösen Spruch ab, auch so Richtung Sideshow-He-Man. Und Skeletor, dass sie ja beide einen interessanten Stil haben, aber das hilft ihnen auch nichts. und ja, solche Sachen kommen da halt andauernd, die ich tatsächlich auch ganz lustig finde. Und ja, das Einzige, was mich tatsächlich stört oder was am schwächsten, irgendwie die Covers sind dann zum Schluss manchmal ein bisschen schwächer geworden, vor allem das allerletzte. Das schaut aus wie so ein PlayStation 2 Cover aus 1998, also so ganz sag jetzt mal traditionell gerendert, ohne so große Details. Und da ist dann zum Beispiel auch die Goddess drauf, die mit der Geschichte überhaupt nichts zum Tor hat. Die Green Goddess. Also das ist jetzt wirklich Nitpicking, aber das hätte irgendwie ein besseres Cover verdient, das Finale. Aber sonst ist es meines Erachtens tatsächlich der beste moderne DC-Moto-Comic.
Ja, also 1 minus kriegt das Ding von mir auch. Ist eigentlich alles mit dabei. Es ist eine einfache Geschichte, die für sich selber steht und man muss es in keinen Kanon mit reinpressen. Sehr interessant natürlich. Gut, manches passt halt eben nicht so zusammen, deswegen auch das Minus und kein Plus. Aber ansonsten kann man sich da eigentlich nur von abgeholt fühlen und das ist hier passiert. Natürlich für mich, klar, NA, das Beste, da brauchen wir nicht drüber reden. So möchte ich es haben. So sollte auch nochmal eine richtige Serie kommen. Wird wahrscheinlich nicht, aber naja. Ja, 1 minus.
Ja, ich glaube, wenn Gordon heute dabei wäre, würde er mit uns nicht besonders konform gehen und das deutlich schlechter bewerten, zumindest von dem, was ich von ihm schon mal so verlauten gehört hatte, als die Ausgaben frisch erschienen sind. Vielleicht muss ich ein bisschen deswegen den Ersatz für ihn machen und kann der 1 minus nicht zustimmen. Ich finde es zwar gut, was das Artwork betrifft, dass halt der Zeichner gewechselt hat und die letzten Hefte haben mir dann insgesamt besser gefallen als der vorhergehende Stil, der trotz geiler New Adventures Artworks für mich ein bisschen outdated gewirkt hatte. Nichtsdestotrotz sind da Sachen dabei, wo ich sage, es ist manchmal nicht so ganz leicht. Vor allem die 2000X-Ausgabe hatte mich leider gar nicht überzeugt und auch manche Sachen waren mir dann manchmal ein bisschen zu lang oder konfus. Aber das ist schon fast ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, denn ich muss zugeben, beim ersten Lesen hat mir diese Serie nicht so super gut gefallen. Da hatte ich so das Gefühl, mit jeder weiteren Ausgabe habe ich irgendwo weniger Spaß dran. Aber beim zweiten Lesen hat sie mir dann umso besser gefallen und ich mag diese Serie. Vielleicht auch, weil ich Hardcore-Fan bin, und da muss ich auch sagen, ich glaube, je mehr man sich mit diesen Sachen irgendwo zumindest rudimentär auskennt und dann eben diese ganzen Querverweise sowohl in Bild als auch in Wortform bemerkt, desto mehr Spaß kann man dran haben. Aber ich würde dieser Serie insgesamt so eine 2- geben. Das ist ja noch ein Gut, also nicht unbedingt eine schlechte Bewertung, nur eben nicht so super, wie meine vorhergehenden Mittalker gesagt haben.
Ich habe schon viel gesagt. Ich bin da ziemlich in der Mitte. Also kann schon mal sagen, bei mir kriegt die Serie eine glatte 2 letztendlich. Ganz am Anfang war es teilweise etwas anstrengend zu lesen, fand ich. Das hat sich aber dann gelegt, und wie gesagt, wenn man es öfters durchliest und auch das Artwork anschaut, die vielen Querverweise sind natürlich grandios. Gewisse Ausgaben gefallen mir besser als andere, wie ihr auch schon gesagt habt, die New Adventure Ausgabe ist super. Mir gefällt auch die Ausgabe 5, die Eternia Frühzeit, wirklich sehr, sehr gut. Dann natürlich der Anti-Eternia Bonus, immer gut. Und aber wie gesagt, an manchen Stellen fand ich es ein bisschen anstrengend, aber insgesamt eine gute Serie, auch gerade im Vergleich zu den anderen modernen DC-Comics, die manchmal richtig gut waren, manchmal weniger gut, aber eine glatte 2 letztendlich.
Ja, dann haben wir insgesamt doch eine wirkliche Bewertung, die empfehlenswert ist. Wie schon mal gesagt, wenn ihr Interesse daran habt und euch das entweder in amerikanischer Version bestellen wollt oder auf die deutsche Version warten wollt, nutzt gerne den PE-Affiliate-Link. Wir verdienen damit keine Reichtümer, aber ein bisschen was für den Betrieb von PE, der auch was kostet. Würde mich freuen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß an dieser doch recht langen Besprechung hattet. Aber hey, es waren 6 vollgepackte Ausgaben, über die wir reden mussten. Und ja, jetzt sind wir damit fertig. Dann würde ich sagen, reden wir doch noch mal ein bisschen über Politik. Das kam letztes Mal schon so gut an. Corona-Gegnern und Pegida-Anhängern etc. Nein, Unsinn. Das lassen wir sein, auch wenn ich nicht damit hinterm Berg halte, was meine generelle Einstellung zu manchen Dingen betrifft. Aber das gehört jetzt nicht hin. Wir verabschieden uns, würde ich mal sagen, oder Matthias?
Ja, also wie gesagt, es war eigentlich so das beste Comic für mich bisher von DC, und dadurch war natürlich auch die Besprechung super und die Vorbereitung war gut, weil beim Lesen war es nicht so schlimm wie bei anderen Comics oder bei Hörspielen, die man anhören muss. in diesem Sinne, ich bin gespannt, was jetzt dieses Jahr noch so an Moto-Zeug bringt. Es sollen ja noch so ein paar Dinge kommen wie ein größeres Snake Mountain. Mal schauen, ob wir da schon beim nächsten Mal drüber reden können. Also, servus.
Fantastisches Comic auf jeden Fall, kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch nicht so viel sagen können, weil es kaum etwas zu kritisieren gab. Beziehungsweise konnte ich mich auch teilweise nur anschließen. Bestes Comic seit vielen, vielen Jahren. Und ich hoffe, vielleicht macht man da noch irgendwie was. In diesem Sinne sage ich einfach mal tschüss, bis dann und bleibt gesund.
Ja, auch mir hat die Comic-Besprechung wieder Spaß gemacht. Richtig rundes Ding. Und ich nehme ja aus meinem Sammlungszimmer auf und da habe ich jetzt gerade so rumgeschaut und dann ist mir diese Frage nochmal in den Sinn gekommen, der Michi 77, was man auf Eternia trinkt. Und da stehen ja 2 leere Flaschen Masters of the Bruniverse rum. Also vom Michel, viele kennen ihn, also vom Evil Hordak. Also diese Frage auch beantwortet. Und dann bis zum nächsten Mal.
Hordehopf.
Genau.
Na, seid ihr noch dran, liebe Hörer? Ihr wartet jetzt vielleicht auf ein Wortspiel von Gordon oder vielleicht auch nicht. Also Wortspiele überlasse ich dem Gordon in den nächsten Folgen dann lieber. Das erspare ich euch an der Stelle. Aber zum wirklich Abschluss dieser Folge die Bitte, wenn ihr uns abonnieren wollt auf YouTube, dann tut das bitte unbedingt oder gebt uns Likes. Das ist halt letzten Endes das, wovon wir natürlich auch sagen wir mal ganz doof, emotional natürlich zehren. Das hilft uns zum einen, dass unser Podcast verbreitet wird und unsere Liebe zu den Masters Anerkennung findet. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn die Leute Spaß an dieser Folge hatten. Ich hatte jedenfalls Spaß an der Aufnahme. In diesem Sinne, schönen Advent, tschüss, bis bald und gute Reise.
Das Hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Und wenn ja, welche sind es denn überhaupt? Nochmal.
Konzeptzeichnungen weichen ja öfter vom Endprodukt ab. Ah, Mist, jetzt habe ich da mein Skript zu klein gemacht. Ah, jetzt habe ich es weg.
Das hat auch gewisse... Entschuldigung, da ist bei mir was runtergefallen.
Hey. Und im Kasten.
Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.